Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo Internet, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Folge Nummer 89. Bei mir sind der Felix.
Jo.
Und der Matt.
Hi.
Und ich bin der Flydi. Der Ingo muss jetzt gerade noch kurzfristig weg.
Ist verkrepelt.
Aus privaten Gründen. Und ja, darum sind wir hier nur ein bisschen in einer kleineren Runde. Macht aber nichts, wird trotzdem spaßig. Mit was geht's denn los? Unsere Seite war langsam.
Genau. Und es lag nicht mal an uns.
Es lag nicht mal an uns, weil unsere Seite ist ja eigentlich nur statisches HTML. Nee, ist es nicht mehr.
Eigentlich
aber,
nur nicht.
Aber ist es hart gecachedes HTML, was eigentlich schnell genug ausgeliefert werden sollte, was auf Heroku liegt. Ja, was das Problem war, dass da irgendwie Widgets von bitlove.org eingebunden waren, was zu dem Zeitpunkt irgendwelche Netzwerk- oder sonstige Probleme hatte. Und da irgendwelches JavaScript nicht geladen werden konnte. Und darum dauert das eine Weile.
Ja, es war halt
eine Weile gedauert.
Ja, es war halt einfach nicht so eingebunden, dass die Seite trotzdem gerendert wird.
Jo.
Wenn
war quasi
wenn
in der Mitte drin oder oben oder so.
Ja, nee, es war halt im Head-Tag eingebunden und dann rendert die Seite halt nicht, obwohl der Rest eigentlich geladen ist, weil da theoretisch beim Laden irgendwas ausgeführt werden könnte, was die Seite irgendwie vernünftig darstellt.
Genau.
Also,
was ja auch irgendwie so die klassische Lehrstunde ist immer, wenn man eine Webseite auch SEO-mäßig optimiert, immer als erstes JavaScript nach unten, wenn es denn geht von dem, was man da eingebaut
genau.
hat. Ja. Auch zum Thema nochmal, was du gerade erwähnt hast, statisches HTML und so hart gecached. Das stimmt. Ich habe irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder versucht, die Webseite ein bisschen umzubauen und ich scheitere immer gnadenlos an dem, dass das so knallhart gecached wird von dem Series, dass ich da dann immer also ich kann halt nicht im Browser dann selbst im Incognito-Modus nicht einfach auf Reload drücken, sondern ich muss dann immer erst noch oben den URL-Parameter austauschen und das macht mich fertig. Also die Turnaround-Time ist mir da einfach zu krass. Und
ja, aber dafür ist es schnell.
Einfach, ja.
Für alle anderen ist es dafür schnell.
Genau, das ist der Vorteil.
Ja. Aber du könntest ja natürlich auch Series lokal bei dir laufen lassen.
Ja, ich könnte da den Cache zum Beispiel irgendwie entsprechend
aufschalten. Ja, oder du clonest einfach unter Git-Repository und lässt es lokal bei dir auf der Maschine
das,
laufen.
Das habe ich ja gemacht.
Ach so.
Und dann cache das genauso hart.
Dann cache das genauso hart.
Ja,
das könnte man aber tatsächlich abschalten.
Genau, das könnte man einfach abschalten.
Da müssen wir mal gucken.
Das waren alles so Dinge zwischen Tür und Angel. Und Mark hatte mir dann damals irgendwie so gemeint, ach, häng halt irgendeinen blöden Get-Parameter dran.
Ja. Es könnte tatsächlich sein, wenn du irgendwie eine rec_env-Variable auf Development setzt, also eine Umgebungsvariable in der Shell, dann kann es schon sein, dass der dann nicht mehr cached.
Ja, weil ich nicht so der Ruby-Mensch bin, ist mir das am Anfang alles nicht so leicht gefallen.
Ja. Jedenfalls hat Mark auch freundlicherweise die Seite gefixt und zwar hat der Head.js benutzt, um quasi die JavaScripts, die wir von extern nachladen, um die asynchron zu laden, sodass unsere Seite erstmal sauber gerendert wird und wenn das gelaufen ist, dann können auch die externen Sachen nachgeladen werden und dann hindert es auch nicht, also dann funktionieren vielleicht die Widgets nicht, die wir da drin haben, aber der Rest der Seite tut halt. Sollte jetzt nochmal irgendwie bitlove down sein oder so. Ja, gute Sache. Ich habe mir Head.js noch gar nicht so genau angeguckt, aber es sieht aus wie eine nette Library, die man vielleicht mal benutzen kann, wenn man seine Seite ein bisschen schneller rendern lassen will.
Oder und solche Probleme hat.
Ja, also hat auch noch andere Features. Ich habe da jetzt gerade vor 5 Minuten mal kurz drüber geguckt, deswegen bin ich da nicht so richtig qualifiziert, da was zu erzählen. Guckt es euch mal an, wenn es
vielleicht erzählt der Marc ja noch was Tolles drüber nächstes Mal.
Ja, wenn der Marc irgendwann mal wieder dabei ist. Irgendwann. Wir haben Tumblr.
Wir haben so viele Tumblr.
Ganz viele Tumblr.
Ja, wir hatten irgendwie die letzten Wochen kaum welche oder gar keinen. Und
ja, weil ich ja nicht dabei war.
Ja.
Genau.
Eigentlich sind alle vom Flydi.
Du bist der Einzige mit dem Tumblr-Führerschein hier.
Ja, genau.
Nee, eigentlich ist es Schmidtlauch und Leadname und so. Die werfen uns ja immer auf Twitter die Tumblr zu.
Die werfen uns immer auf den Tumblr.
Mhm. Ups. Ja, also wir haben hier Linux-Website-Screenshots.tumblr.com. Da sieht man so den zeitlichen Verlauf in Form von animierten GIFs von dem Design von Webseiten von Linux-Distributionen. Man sieht halt irgendwie, dass Gentoo schon immer hässlich war, dass Arch Linux irgendwie cooler geworden ist. Fedora ist, glaube ich, auch cooler geworden. Debian war schon immer hässlich und wird wahrscheinlich auch für immer hässlich bleiben. Die letzten zwei Versionen sind ein bisschen weniger hässlich, aber naja. Aber kann man mal durchgucken, ist ganz nett gemacht.
Haben sie auch archive.org genommen? Das gucke ich jetzt gleich mal nach. Vielleicht geht da noch mehr.
Vielleicht.
Ja,
vielleicht.
Es muss archive.org sein, deswegen werden auch bei manchen die Bilder nicht geladen. Jetzt haben sie eigentlich rausgefunden.
Ja.
Es gibt nämlich.
Da hat sich wahrscheinlich jemand ein Skript geschrieben, was zu bestimmten Zeiten, also in bestimmten Intervallen einfach mal eine Seite aus
archive.org rauszieht. Das sieht aus, als hätte er einfach 9 Seiten bei archive.org rausgesucht, die lustig aussahen.
Okay.
Ja, man kann sich ja nicht so viel Mühe machen. Nee.
Dann ist es halt.
Aber DistroWatch ist halt schon echt hässlich jedes Mal gewesen.
Und ja, so, Debian auch.
So krass, einfach DistroWatch. Ich weiß nicht, benutzt man das immer noch?
DistroWatch? Ich weiß es nicht.
Die schreiben immer noch, wenn irgendwas eine neue Version hat, oder? Was machen die überhaupt?
Also ich.
Da kann man auch CDs kaufen. Kann man CDs von Aktivis kaufen.
Kann man CDs, das ist ja ein großartiges ist Geschäftsmodell.
Ja. Kann man da auch mittlerweile noch das USB-CD-Laufwerk dazu bestellen?
Ja. Legacy OS. Mit Long-Term Support. Das ist ja praktisch. Legacy OS ist a Puppy-based Distribution compatible with hardware like Pentium 3. Nicht schlecht. Mhm. So praktisch.
Das ist ja total gut.
Das ist ja total weird. Und OpenSUSE ist auch dabei natürlich, weil die jetzt auch ButterFS benutzen. Auf dem Desktop. Wollte ich nur mal sagen. Mhm. Nochmal sagen.
Genau, nochmal dran erinnern. Für den Fall, dass irgendjemand ButterFS nicht gehört hat.
ButterFS auf dem Desktop, wollte ich nur mal einfach nochmal gesagt haben, dass es passiert ist. Dieses Jahr. Nice. Was ist das nächste? White Guys wearing Oculus Rifts. Was jetzt auch quasi schon wieder.
Ja, das kommt
wieder
ja noch.
Eine Schlagzeile ist.
Und ja, das ja kommt ja später so noch. Aber ja, da sieht man halt irgendwie so die Klischee-Klientel von diesem Produkt.
Leute, die das kaufen würden.
Leute, die es kaufen würden und irgendwie haben sie alle den Mund dabei auf. Ja, oder viele so davon.
So awesome. Oh, look.
Ja, soviel zum Thema.
Ich habe jetzt die Sounds dazu gemacht, falls man quasi. Also man muss es dazu angucken, damit die Sounds passen.
Ja, man muss dann auch
richtig scrollen.
Ja, man muss auch in der richtigen Geschwindigkeit scrollen, sonst passen die nicht ja, genau. Zu den Bildern.
Das muss synchron
sein. Ich habe übrigens in der Mitte angefangen. Also das passt nicht gerade, wenn man ganz am Anfang anfängt.
Um den Schwierigkeitslevel noch ein bisschen hochzudrehen. Ja, dann haben wir noch Journalisten-Hoodies.tumblr.com. Das sind irgendwelche komischen Leute von komischen Webseiten, die komische Hoodies anhaben.
Ja, und?
Und ist halt so.
Ja, ist das Hoodie jetzt irgendwas Schlimmes? Ich verstehe es nicht.
Nee, ich weiß nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
So also das ist halt.
Sind das die neuen Journalisten oder was?
Sind das die bösen Journalisten?
Vielleicht.
Das sind Internetjournalisten. Blogger.
Blogger. So.
Ja, das sind Leute, die sich auf Twitter mit Hoodies fotografieren und dann irgendwelche Dinge tun.
Ja, ist gut.
Ja.
Ja,
ich verstehe es.
Kann man
nicht.
Machen.
Ich verstehe es immer noch
nicht. Ich weiß es nicht.
Außer der eine, der sein Hoodie quasi umgedreht hat, um damit vorne dann Popcorn reinzumachen.
Das ist okay.
Das ist okay.
Ich kann damit umgehen.
Das ist okay.
Warte, ich mach das auch.
So, oh, wir müssen jetzt alle unsere Hoodies. Pleidi, du kannst das
Pleidi, auch. Du hast auch einen Hoodie. Jetzt benutzt dein Hoodie.
Ja, aber der
Use geht, the geht Force. Nicht.
Warte, ich mach deinen Journalisten mit Hoodies.
Du musst über die Augen
Du musst dann hier den Hacker.
Oh Gott, ich hab Blitzer. Na gut, so
sein. Hacker-Hoodie.
Aber das sah gar nicht so schlecht aus.
Das ist ein Nexus 5.
Ja. Nexus 5 war gar nicht mal so schlechte Fotos, muss ich sagen. Das ist echt erstaunlich.
Wunderschön.
Wunderschön.
Wunderschön. Jetzt schicke ich euch da auch direkt hin.
Und was machen wir jetzt mit den Fotos?
Ja, auf Journalist mit Hoodies hinschicken, was für eine bescheuerte Frage wird.
Kriege ich eigentlich einen Presseausweis?
Genau, kriege ich einen Presseausweis, wenn ich Hoodie anhabe.
Wenn ich Podcaster bin und einen Hoodie aufhabe.
Hintergrund? Hier?
Ja, okay.
Hier, diese kann gerne mitteilen. Okay, dann schicke ich das an UniWave. Ich sag, wir sind Journalisten. Und wenn jemand fragt, seid ihr denn wirklich Journalisten? Ja, keine Ahnung, kein Problem. Wir sind ja auch Journalisten mit Hoodies.
Fragen einfach ganz mäßig
hier zurück. Genau, das ist so BAM. Wir sind sogar in der Wikipedia.
Ja.
Ja.
Journalisten mit Hoodies.
Bam. Okay. Wir haben Tote.
Wir haben Tote. Wir haben einen Toten.
Moment, wir haben noch den Hipster-Dev-Sack vergessen. Ja, das ist so ein Blog über Zeug. Wenn euch alles irgendwie nicht hipster genug ist, könnt ihr da mal gucken. Da gibt es dann irgendwie neue Libraries, neue Programmiersprachen, neue sonstige Dinge. Neue Programmiersprachen hatte ich schon. Ja, irgendwie JavaScript und sonstige Dinge. Wenn euch alles nicht hipster genug ist, guckt euch mal die Blogposts an.
Verstehe nicht.
Was?
Verstehe nicht.
Ja, keine Ahnung, wenn du irgendwie AngularJS nicht benutzen willst, dann.
Achso, weil es zu Mainstream geworden ist.
Weil es zu Mainstream ist, dann benutzt jetzt irgendwie ihr ReactiveJS zum Beispiel.
Reactive gibt es auch schon vor langem.
Ja, egal. Solche Dinge.
Oh yeah.
wird, glaube ich, auch nicht mehr so richtig abgedatet regelmäßig. Das heißt, ja, wobei der letzte Post ist vom 26. Ist
jetzt quasi schon wieder Mainstream geworden.
Ist deswegen, schon wieder Mainstream.
Deswegen darf er den nicht weitermachen. Sondern ja, er muss jetzt ja den Hipster.
Das ist ja das Hipster-Paradox.
Verdammt.
Okay. Jetzt der Tote der Woche.
So. Und zwar, es ist die Twitter-Music-App, von der ich davor noch nie was gehört habe. Aber sie ist gestorben.
Und ist tot.
Und deswegen ist tot. Ich weiß gar nicht, was sie auch konnte. Konnte man da Musik hören? Oder konnte man damit Musik suchen und die dann kaufen?
Ich glaube, da wurde, also das ging, glaube ich, auch in Deutschland nicht so richtig. Wenn man sich dann irgendwie über ein VPN irgendwo in den USA eingewählt hat oder so. Oder war es zumindest am Anfang so, ich habe es nicht mehr im Kopf. Jedenfalls wurde da irgendwelche Musik, die trending auf Twitter war, dann irgendwie angezeigt und man konnte die dann irgendwie
kaufen?
Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr.
Ganz wichtig.
Es kann sein, dass man sie kaufen konnte oder es wurden YouTube-Videos dazu verlinkt oder ich habe den Sinn auch nicht richtig verstanden, was es soll. Aber darum ist es wahrscheinlich auch tot, weil
Sie haben es nicht, sie haben rausgefunden, wir brauchen es eigentlich nicht. Ja,
nee, Leute haben einfach rausgefunden. Also, genau.
Pirate Bay.
amerikanische Forscher haben herausgefunden, man weiß nicht, was es tut und deswegen haben es Leute nicht benutzt.
Okay. Ja. Ich habe gedacht, die Leute haben Pirate Bay und dann Top Music anklicken können und dann war es quasi die Trending Music. Nicht? Na gut, dann
ist vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Maybe. Leute haben herausgefunden, dass es.
Wir haben keine Ahnung, von was wir reden und es wird halt wird heute auch nicht besser.
Wird immer nur besser. Sehr schön. Genau, unser toter Twitter-Zeugs, was keiner benutzt hat.
Weiter Twitter-Zeug.
Geht's mit News.
Genau.
Was ist es?
Matt, das glaube ich deine News?
Das ist News von mir, ja. Azure.
Azure.
Azure heißt jetzt nur noch Azure.
Also was, Windows was, Azure.
Genau.
Nee, früher hieß es
Microsoft.
Ja, Microsoft Windows Azure.
Microsoft Cloud, Windows Azure, Metro.
Ja, wie Windows Phone 7 Phone.
Genau, was halt, also früher hieß das halt irgendwie, Windows Azure ist halt der Cloud-Service von Microsoft und heißt jetzt nur noch Azure, ja.
Das ist aber komisch, weil auf der offiziellen Webseite heißt es immer noch
Windows Azure. Ist bestimmt so, ja, das renamen sie dann demnächst.
Wahrscheinlich sind die
die ganzen entsprechenden Regulationsbehörden in den USA gerade mit den ganzen Aufkaufaktionen von Facebook so überlastet, dass sie Produktumbenennungen und Serviceumbenennungen von Microsoft nicht mehr verarbeiten können.
Nicht mehr so schnell jedenfalls.
Aber dafür gehen sie dann auch zur Regulierungsbehörde. Ich habe keine Ahnung.
Die sagen, ja, ihr könnt ja ein halbes Instagram spendieren, dann geht es auch schneller mit eurer Umbenennung.
Ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich nur logisch, weil irgendwie früher schon Leute sich aufgeregt haben und gesagt haben, so, warum heißt das Ding Windows Azure? Das hat mit Windows überhaupt nichts zu tun. Aber Windows Phone hat mit Windows ja auch irgendwie nichts zu tun.
Ja, das wird demnächst auch umbenannt. Das heißt dann nicht mehr Windows Phone. Windows Phone 7 Phone, sondern das heißt dann nur noch 7.
Nee,
oder Phone. Oder Phone.
Ja, hast du auch ein neues Phone?
Phone. Und man muss es auch so aussprechen, weil ansonsten ist es nicht von Microsoft, das muss Phone.
Ja, aber Phone heißt nur das Betriebssystem und wenn du quasi ein Telefon hast, was Phone hat, dann das ist es ein Phone.
Nee, das ist ein Phone. Das ist ein Phone. Phone.
Phone.
Was total viel Sinn.
Ja. Die Domain ist übrigens auch windowsazure.com.
Genau, also vielleicht haben sie azure.com gekauft jetzt quasi. Und
ich guck mal kurz.
Nee. Doch.
Ja, doch, redirected.
Oh ja, deswegen können sie es gleich umbenennen. Ja. Und keiner wird es merken. Außer alle. Außer wir zum Beispiel, wir haben es nämlich mitbekommen.
Wir haben auch keine Ahnung, was Microsoft da tut.
Doch, Azure.
Bam. Azure.
Azure. So schön. Nächstes.
Nächste News. Weiter geht's. Twitter baut jetzt Fototagging ein. Und zwar kann man jetzt irgendwie auf den Fotos, die man über den Twitter-Service hochlädt, bis zu 4 Leute drin taggen.
Und warum nur bis zu 4 Leute? Weil mehr Leute können niemals auf Fotos sein? Oder?
Das ist verboten.
Ja, genau. Verboten. Keine Ahnung, haben sie, glaube ich, nicht gesagt, warum. Und Twitter bietet dann irgendwie auch an, dass es automatisch so Galerien für einen draus macht, so nach dem Motto, so du mit deinen Freunden und ich weiß nicht was. Das haben sie hier irgendwie angekündigt und das eigentlich Interessante darin ist, dass sie das für alle erstmal freigeschaltet haben Also wenn jetzt jeder von euch irgendwie in seinen Twitter-Account reinguckt, in die Settings, dann wird er feststellen, dass es erstmal so eingestellt ist, dass jeder euch überall drin vertaggen kann.
Vielleicht
auch
darf
wenn
ich das,
ihr
ich
dem nicht folgt oder auch wenn der euch nicht folgt.
Das ist aber komisch, vielleicht will ich das ja gar nicht haben.
Genau, so ist das. Und das ist ziemlich creepy, finde ich.
Deswegen muss ich das jetzt direkt abstellen.
Alles sofort abstellen. Wir machen kurz mal 5 Minuten Pause für hier irgendwie Privacy Settings updaten.
Genau, ansonsten wäre ich jetzt noch getaggt in der Zeit. Aber Gott sei Dank bin ich ja. Ich
Gott sei Dank hast
dann.
Ja du nur Fotos von uns gemacht, aber dummerweise habe ich es schon eingestellt bei mir.
Scheiße.
Blöderweise folge ich dir.
Fuck.
Doof.
Ja. Hier, who can tag me in Fotos ist.
Ja.
Auf.
Oh.
Was ist das denn? Der Punkt heißt bei mir, who can tag me in Fotos und dann ist so ein Häkchen. Ja.
Ich sag jetzt
das heißt,
mal.
Häkchen darf mich taggen. Nope.
Ja, das ist vielleicht achso, jetzt darf man die Mobile-Variante.
Ja, fucking retardiert, das ist einfach. Sehr schön. Habe ich das jetzt auch gefixt für mich? Kann ich es noch Gewitter fixen? Nee, da können uns die Leute. Nee, eigentlich.
Kann man gleich machen. Also. Genau, mich können jetzt keine Leute mehr taggen. Aber finde ich nicht gut, sowas per Default auf so eine Einstellung zu setzen, weil irgendwie ist creepy und ich meine, stellt sich schon die Frage, wenn man ein neues Feature einführt, was man da als Default reinsetzt. Ich denke, sensibel wäre vielleicht gewesen.
Die Leute zu fragen, wenn du den fucking Twitter aufmachst.
Ja, dann nervt es halt wieder. Dann ist es wieder irgendwas, was die Leute wegklicken. Ja, schon. Oder die Alternative wäre halt gewesen, du machst irgendwas, was so der Middle Ground ist. Du machst nicht alle dürfen, sondern vielleicht nur die Leute, denen du selber folgst, weil.
Same Defaults quasi.
Ja, das ist halt. Das ist doch klar, warum Twitter das so macht.
Ja, weil die wollen, dass Leute das Feature benutzen und das ist halt so die niedrigste Schwelle. Wenn es bei allen defaultmäßig an ist, dann wird es wahrscheinlich auch genutzt.
So ist das.
Und Twitter verdient ja mittlerweile halt auch sein Geld mit.
Verdienen die schon Geld?
Ja.
Sicher.
Ja. Also die verdienen halt auch Geld mit Auswerten und Promoten von Daten und Werbung. Ja. Also Auswerten von Daten, Promoten von Werbung. Und klar, mehr Daten können sie wahrscheinlich besseres User-Targeting machen und deswegen wollen die auch, dass da mehr Daten anfallen, damit sie mehr verarbeiten können.
Ja,
also
vor
das
allem,
ist im Endeffekt so der Facebook-Ansatz.
Ja, genau. Ja. Also ich glaube halt auch, dass es dadurch sein kann, dass sie das irgendwie mit den 4 Leuten und so gerade so hingebogen haben, dass man halt auch irgendwie nur die wichtigen Leute in dem Bild auch taggt irgendwie. Also dass man eine Auswahl trifft und das. Also ähnlich wie eben die 140 Zeichen bei Twitter, dass es eben so einen Auswahlgedanken
hat. 4 Usernames passen in 140 Zeichen.
Ja, nee, die zählen halt nicht dazu.
Ja.
Aber ja, also kann ich irgendwo nachvollziehen, dass es halt irgendwie unter der Prämisse vielleicht die Entscheidung getroffen wird. Oder sie haben einfach nicht so viel Platz, weil sie die ganzen Daten auch an die NSA immer weitergeben müssen. Ich habe keine Ahnung. ja. Aber klar, Sane Defaults bei sowas, also da merkt man halt immer so, wes Geistes Kind irgendwie die Firma ist.
Jo.
Was sie da für Default setzt. Bei Facebook läuft das nicht anders. Ich glaube, die einzige Firma, bei der das anders lief, ist Apple, aber Apple hat leider keine Ahnung von Internet-Services.
Ja.
Also
und kein
anders.
Interesse, sowas.
Wenn sie Ahnung davon hätten, würden sie es auch so machen.
Ja, so. Vermutlich. Ja, wobei bei Apple ist das Geschäftsmodell ein anderes. Also
machen wir weiter.
Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon ganz oft. Das ist irgendwie doof und wir finden es blöd, aber ich glaube, wir werden trotzdem weiter in
fucking
Twitter
Fucking Shell-Skripte.
Genau.
Fucking Shell-Skripte.
Wir machen einfach fucking Shell-Skripte.
Fucking Shell-Skripte.
Fucking Shell-Skripte.
Ja, der Felix wollte was dazu erzählen.
Genau, ich habe das gesehen, habe gedacht, okay, Shell-Skripte hört sich erstmal voll gut an, weil das ist total einfach und jeder kann Shell-Skripte schreiben. Und da habe ich sie angeschaut und dann sind es nicht nur fucking Shell-Skripte, sondern super viel Bloat drumherum. Also es ist halt mehr als nur fucking Shell-Skripte, nämlich es ist Shell-Skripte.
Und
es ist erstmal, es ist quasi ein Tool-Chain, ich weiß nicht, wie würde man es nennen?
Ja, es ist
ein Ruby-Gem.
Es ist eine Umgebung, es ist ein Framework für Konfiguration und Deployment Servern, würde ich jetzt mal sagen, oder von Computern generell.
So, was man sich wünscht, ist normalerweise für Server, du hast irgendwie ein paar Shell-Skripte, die so verschiedene Funktionen abbilden und die wirfst auf den Server und dann ist fertig. So, das ist grundsätzlich so die Idee, die man sich mal wünscht. Und dann kommt dieses Ding mit dem so, ja, okay, ich brauche einen Server und jetzt muss ich erst mal irgendwie schauen, dass ich einen Server hochfahre und wo fahre ich den hoch? Irgendwie AWS oder Rackspace oder keine Ahnung, irgendein anderer Cloud-Service. Und
Cloud-Service.
Dann muss dann ist es so, okay, was brauche ich denn da wieder für einen Server und was soll denn dann für eine, keine Ahnung, für komische Keyfiles haben und irgendwelche komischen anderen Dinge. Und dann merkt man so, oh, das sind nicht nur ein paar fucking Shell-Skripte, sondern das ist voll viel Konfiguration und diese ganzen langweiligen Sachen, die man nicht haben will.
Ja, schon, aber ich meine, du musst ja irgendwie deine, also das, nee, Tool, nee, ist auch, nicht. Das Tool ist ja auch darauf ausgelegt, irgendwelche Instanzen zu launchen.
Ja, ja, richtig. Und da ist das Problem. Also da sehe ich das Problem.
Das macht zu viel.
Genau, es macht zu viel auf einmal. Genau, es lügt dich an und sagt, es sind fucking Shell-Skripte, aber dann ist es voll viel. Mhm. Und zwar nicht nur Shell-Skripte, sondern dieses ganze andere Zeugs auch.
Gelogen, fertig.
Hart angelogen. Und das finde ich nicht okay, dass Leute mich im Internet anlügen. Besonders
das
nicht
ist ja noch nie passiert.
Und nee, noch nie hat mich jemand angelogen im Internet und jetzt ist passiert.
Sie haben dir versprochen, fucking Shell-Skripts.
Und alles, was ich bekommen habe, von Ruby Game.
Oh no! Genau. I wanted fucking Shell-Skripts and all I got was this lousy Ruby Jam.
Ja. Ja, okay, das wollte ich bloß kurz drüber behandeln.
Also so generell
kann man bestimmt gebrauchen für.
Also generell hört sich's ganz interessant an, weil, also ich hatte zumindest schon öfters den Fall, dass ich einfach mal irgendwelche Wegwerfinstanzen provisionieren wollte auf Amazon Web Services oder auf sonst was.
Ja.
Und dann ist es halt echt immer ein riesen Rumgefrickel, sowas mit Chef zu machen. Wenn man
weil's zu bloated ist oder was?
Ja, weil Chef-Recipes zu schreiben, da musst du dann die APIs können und du musst dann für irgendwie, um Verzeichnisse anzulegen, musst du dann die eigene DSL von Chef wieder ja, blicken oder du musst dann irgendwie, du kannst auch Shell-Commands spawnen, aber dann ist es irgendwie, dann geht's an der Sache halt so ein bisschen vorbei.
Dann hast du nicht die ganzen coolen Bonus-Features von Chef.
Das ist halt genau immer so die Sache bei den Themen.
Genau, und also so
ab wann wird es ein Shell-Skript, ist die Frage immer.
Ja.
Ab wann ist es mehr als nur ein Shell-Skript?
Mhm. Ja, oder wann wird es wieder ein Shell-Skript, weil es so wenig geworden ist?
Genau.
Ja. Man muss dann quasi den richtigen Punkt finden.
Ja, das ist halt im Endeffekt eine Gratwanderung. Wo setzt man seine Abstraktionsgrenze an und will man einfach nur ein bisschen Tool, was irgendwie Instanzen provisioniert und dann Shell-Skripts drauf ausführt?
Ja.
Das ist auch ein lustiges Bild. Oh, ich fahre jetzt mal meine Shell-Skripts aus.
Oh yeah, willst du meine Shell-Skripts
sehen? Ja. Oder will man halt irgendein Tool, was noch ganz viel mehr macht und den Code noch keine Ahnung, super versionierbar macht und wobei das hast du mit Shell-Skripten eigentlich auch.
Ja, du kannst Git runter machen und dann ist Shell-Skript auch versioniert. Ja. Das ist schon eine ganz gute Sache.
Nee, bei Chef hast du halt den Vorteil, du hast halt noch so Geschichten wie, du hast einen Chef-Server, der kennt dann zum Beispiel deine Web-Server und deine Datenbanken und die kannst du dann updaten, automatisch oder? In irgendwelche Configs eintragen lassen und so weiter.
Ja, aber der kann die auch updaten und sowas. Oder kann das
genau.
Nicht? Das kann auch.
Genau.
Also es ist halt mehr als nur Provisionierung, sondern auch Management und diesen ganzen anderen Krams.
Mhm.
Und das ist dann quasi dieses Shell-Script, ist dann Provisionierung dazu. Und wenn man nur fucking Shell-Script da haben will, dann macht man halt ein Core-Pipe-SH oder sowas.
Ja, oder ein Multi-SSH, wo man dann irgendwie so auf 10 Servern gleichzeitig die gleichen SSH-Befehle per SSH ausführen kann.
Zum Beispiel, genau.
Kann man schon machen, ja.
Man muss halt genau schauen, wo will man dann mehr und wo will man eigentlich weniger haben. Aber das ist ja immer so.
Also ich glaube, wir sind zum Schluss gekommen. Es ist wahrscheinlich für uns so hier in der Runde jetzt
kein Use Case dabei.
Könnte für bestimmte Leute interessant sein, aber.
Aber wir waren doch schon vorher von Anfang an bei dem Punkt, die haben gelogen.
Sie haben gelogen.
Ja. Sie haben den Felix angelogen.
Sie haben mich hart angelogen.
Sie haben uns Shell-Skripte versprochen und sie haben Ruby geliefert.
So.
Sie haben Ruby Games geliefert.
Das ist nicht okay.
Das ist nicht cool, Mann. Nicht cool.
Nicht cool.
Du hast sogar fucking irgendwie Projektstrukturen und so ein Bullshit.
Ja, Projektstruktur ist aber ganz nett eigentlich.
Ja, wenn du ein Projekt hast, aber wenn du fucking Shell-Skript haben willst.
Genau, ein Shell-Skript ist kein Projekt.
Nee, ist keine Projektstruktur, da wo du irgendwie denken musst. Dann einfach nur fucking
Ein Skript,
Pipe-SH, so ist es.
Auf jeden Fall. In eine Rutsche reinpipen, dann wird alles gut.
Ja, das sind die richtigen, das sind die einzig wahren Shell-Skripte.
Tja.
So, weiter. Rust.
Ja, Rust ist ja so eine Programmiersprache von Mozilla, die so ein bisschen ähnliche Ziele hat wie, also so habe ich so zumindest das Gefühl, wie Go von Google. Also kompiliert nach nativem Code runter, hat ein bisschen andere Paradigmen, was so Garbage Collection und sowas angeht oder generell Memory Management. Und die haben jetzt einen Package Manager, der von dem gleichen Menschen geschrieben wurde, der Bundler geschrieben hat. Und der heißt Cargo.
War Rust nicht nochmal die Programmiersprache, die sie benutzt, um die neue Render Engine
Servo.
Servo, mhm. Genau, okay. Ja. Vom nächsten Mozilla, vom nächsten Firefox da zu bauen.
Und genau.
Dann, okay.
Also das soll so das Next-Generation-Ding sein, so wo man halt nicht mehr so Probleme hat mit Memory Leaks und sonstigen Geschichten, aber es ist halt trotzdem nativer, performanter Code, der daraus fallen soll. Ist noch relativ jung, die Programmiersprache. Ich habe schon von ein paar Leuten auf Twitter mitbekommen, dass sie gerade damit rumspielen. Es scheint ganz nett zu sein. Also würde ich mal weiterverfolgen, was da so geht. Ich habe es jetzt selber noch nicht benutzt.
Und wie braucht man das gerade? Also hat das irgendwie so ein Bonus-Features, wo man sagt, okay, dafür musst du das unbedingt benutzen? Weil mir wird gerade nichts einfallen.
Nö, also ich würde mal sagen, alles, was man jetzt zum Beispiel in Go machen könnte oder in C++ oder in C oder sonst was, kann man halt auch in Rust machen oder umgekehrt. Ja. Es ist halt vielleicht weniger schmerzhaft als jetzt C oder C++, aber ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich relativ ähnlich, was so im Vergleich zu Go.
Können die auch in eine Binary runterkompilieren, wie es Go macht, was super awesome ist?
Das
was quasi das Killer-Feature ist von Go?
Das kann ich dir nicht sagen.
Lame. Glaube ich nicht, weil keiner kann es so gut wie Go.
Keiner kann es, nur Go.
Nur Go.
Nur Go.
Und Python 2 unter Windows.
Wow.
Nicht so cool, aber ich finde es super. Naja, weiter.
Nochmal was von Mozilla.
Brandon Eich.
Ja, da haben wir den Brandon Eich. Das ist unter anderem, der war bis jetzt CTO von Mozilla. Das ist auch der Typ, der JavaScript erfunden hat.
Genau.
Und der ist jetzt, also war glaube ich sogar Co-Founder von Mozilla und der ist jetzt zum CEO benannt worden oder befördert worden oder wie man es auch nennen will, was jetzt nicht unumstritten ist.
Warum ist der nicht unumstritten? Ich habe das tatsächlich gar nicht
so richtig mitbekommen. Also der ist nicht unumstritten deswegen, weil er
Schwule?
Ja, also weil er ja nicht nur, also er hat halt auch Geld gespendet gegen so Proposition 8, für Proposition 8 so rum.
Genau.
Das war irgendwie so in Kalifornien da eben mal so eine Gesetzesinitiative, um die Gleichstellung abzuschaffen,
genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hat er halt irgendwie $1,000 gespendet, da habe ich auch mal die Quelle dazu verlinkt.
Volksentscheid.
Und hat auch irgendwie irgendeinem Kandidaten, der sich nochmal für sowas eingesetzt hat, irgendwie auch nochmal Geld gegeben. Und das finden
das,
halt viele...
Das ist halt schon sehr fragwürdig.
Fragwürdig. Ich meine, naja, er ist halt zu einem gewissen Teil auch eine Privatperson. Also ich meine, wenn er halt irgendwie... Wenn die Leitung von dem Unternehmen Mozilla nicht drunter leidet, dann sollte das erstmal so egal sein. Aber er ist halt auch eine Person der Öffentlichkeit und über Mozilla bist du halt immer, also, ja.
Ja, und tatsächlich ist es ja schon so, dass Mozilla ja auch so als Organisation schon so ein bisschen besonderen Status hat, wo halt auch viele Leute, die so ein bisschen Querdenker sind und generell einen anderen Lifestyle haben als andere arbeiten. Und da sollte man es halt auch erwarten, dass der Geschäftsführer dieser Organisation halt auch ein bisschen so offen ist. Und ich meine, das kann schon sein, dass er das irgendwie in seinem Privaten macht und das irgendwie keine Auswirkung auf seine Rolle als Geschäftsführer hat. Aber ich finde es halt schwierig, sowas.
Das ist halt immer so, also schwierig da zu beurteilen, weil auf der einen Seite muss jeder privat die Möglichkeit haben, seine eigene Meinung zu haben. Auf der anderen Seite heißt es dann halt in so einer Rolle immer gleich, naja, so wie der privat denkt, das spiegelt halt auch irgendwie oder das schlägt sich halt auch wieder auf seine Arbeit nieder und so wird das Unternehmen Mozilla dann geführt und so weiter. Jada, jada. Völlig korrekt und das ist halt irgendwie, glaube ich, ein nicht endgültig gelöstes Problem. Diesen Interessenskonflikt wird man wahrscheinlich immer haben. Und ich habe
halt immer noch Menschen.
Es sind halt nur Menschen, genau. Und ich habe halt auch von ihm noch jetzt keine offizielle Stellungnahme dazu gelesen.
Doch, da gab's einen Blogpost von ihm.
Okay. Aber hat er da auch wirklich was dazu erklärt? Weil ich habe da.
Er ist tatsächlich nicht großartig drauf eingegangen, weil er gemeint hat, so man kann im Internet über sowas nicht diskutieren, bla bla bla. Ich habe es aber auch nur überflogen. Ich habe tatsächlich aber einen Blogpost von einer Mozilla-Entwicklerin gelesen, die mehr oder weniger davon betroffen ist und halt meint, es ist schwierig für so eine Organisation wie Mozilla eine Führungsposition zu besetzen mit Leuten, die diese Organisation und deren Werte verstehen. Und da ist eigentlich der Brandon Eich einer der wenigen, der da überhaupt in Frage kam. Und sagen wir es mal so, es sind tatsächlich auch keine Fälle bekannt, wo dann irgendwie seine persönliche Meinung irgendwie sich negativ in Form von Diskriminierung oder sonst was auf die Mitarbeiter ausgewirkt hätte. Aber wie gesagt, es hat schon so ein Geschmäckle. Ich suche mal kurz den Artikel raus. Redet
ja, er ist direkt weiter auf seiner Webseite, brandonike.com.
Nee, ich meine den Artikel der Entwicklerin.
Ach so. Ja.
Ja, ist tatsächlich ein schwieriges Thema.
Drama.
Ich würde es jetzt nicht als Drama, ich meine, ich habe schon Artikel von ein paar Startups gelesen, die jetzt irgendwie sagen, ja, wir boykottieren jetzt Mozilla und so.
Ja, das ist Drama, das ist nicht nur Drama.
Das geht dann schon das, in Richtung ja. Drama, aber das bis jetzt hat sich die Debatte eigentlich, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen Geschichten, die in der letzten Zeit passiert sind, schon im Rahmen gehalten.
Ja, kann ja noch werden. Ja.
Genau. Kann ja noch werden, ja.
Kann er dann quasi irgendwie homophobe Dinge in Firefox einbauen lassen.
Ach so, ja, es gab irgendwie, ist mir letztens auf Twitter vorbeigefallen, so eine JavaScript for irgendwie Heterosexuals
und dann?
Sprache. Also es war irgendwie so eine Parodie auf irgendwie, ja, wir machen jetzt eine Programmiersprache, die nur Heteros benutzen dürfen. Und
achso, gab's nicht auch auf der, der Linux Mailingliste so ein Patch für die Manpage von Linux. Ich such dir mal kurz raus.
Das klingt so ein bisschen nach der Wer das liest, ist doof Lizenz.
Sowas in der Art.
Die muss da dann drüber stehen.
Ja, schon verloren. Ding.
Ja, gut. Noch Dinge, die Drama werden könnten? Oder sollen wir noch kurz da bleiben? Oder
ja, wir haben noch mehr Drama.
Also,
wir haben
mehr so Drama. Also ihr könnt so ja weiter drüber reden. Ich suche gerade immer noch diesen Artikel.
Na, genau, ich habe den Linux-Kernel-Patch 0. Non-gender neutral readme. Und zwar, warte, ich suche ups.
Okay.
Ich habe, gut, verlinkt es hier mit rein.
Genau.
Und da geht es quasi darum, um die lustige Fortune Group, die gemeint hat, dass es wäre lustig, wenn wir jetzt quasi die ganzen he und she mit xi quasi.
Oh, stimmt, ich erinnere mich.
Austauschen und dann ist es alles besser.
Ja, total.
Und sie haben from. Keine Ahnung, also die From-Zeile und das ist Feminist Software Foundation und die heißt Feminist Software Foundation at loves.dicksinmyan.us.
Ja, immer wieder ein wunderschöner Humor, den da manche Menschen haben.
Fortune kann alles.
Einfach nicht unbedingt hilfreich.
Nee, ja. Ist nicht hilfreich.
Nee, Fortune ist nicht hilfreich. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Das können wir, ja.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das einfach entsprechend noch in die Shownotes danach.
Ja.
Und next up, Facebook hat mal wieder das Portemonnaie gezückt. Gesagt, hier, wir haben noch Aktien
übrig. Wir haben noch zwei Instagram übrig. Genau. Aus der Portokasse.
Genau. Das klingt so, als hätten sie irgendwie so Briefmarken noch irgendwo gefunden. Hey, ja, hier, so, ups, guck mal, zwei Instagram-Marken. Ja.
So ein Heftchen voll mit den ganzen Alten von DDR.
Und haben Oculus gekauft. Also genauer Oculus VR heißt die Firma, habe ich vorher herausgefunden. Und Oculus hat ja dieses relativ bekannte Produkt, die Oculus Rift.
Kennt die für nichts anderes, ne?
Ja, die haben nichts anderes tatsächlich, aber die Firma, also sie haben halt die Firma gekauft und die Produkte gleich mit.
Genau, also Oculus Rift war quasi das, was man kickstarten konnte, wo man sich da einkaufen konnte, weil man das Produkt cool fand, was sie da vorgestellt haben.
Genau. Und das Produkt, das war quasi, also die Rift, das war so eine Virtual Reality Brille. Waren da noch Controller dabei? Ich habe es jetzt gar nicht so direkt verfolgt.
Alle also, sitzen mal mit Controllern da.
Ja. Also im Endeffekt ist es so ein System, was man sich auf den Kopf setzt und wo man dann quasi so durch seine Kopfbewegung Elemente in dem Spiel steuern kann und dann quasi so das Display direkt vor den Augen hat. Und Ton ist, glaube ich, auch mit dabei, dass es noch irgendwie sich der Ton noch verändert.
Über die
oder
Brille.
So. Über die Brille.
Über die Brille.
Ja. Über die Augen kommt der Ton, Leute.
Okay.
Die Augen.
Okay. Was auch immer. Und ja, ist für viele, hauptsächlich so in der Gamer-Community, war das so für viele die Zukunft der Virtual Reality und das wird der neue heiße Scheiß und das ist cool und irgendwie plötzlich hat Mark Zuckerberg gesagt, er will auch wieder cool sein und
ja, die haben halt WhatsApp Instagram gekauft, hat nicht gereicht.
Ja.
Instagram, WhatsApp hat alles nicht gereicht, Snapchat konnten sie jetzt dann doch nicht oder wollten sie doch nicht und dann haben sie gesagt, ach komm, hier, so eine Brille.
Ja, komm, kauf mir doch mal eine Brille.
Genau, dann sehen wir klarer.
Kauft mir mal so ein Oculus Rift und dann, ups, Ja. Aus Versehen komplett Oculus Rift gekauft.
Genau. Ja, und eigentlich hat er nur mal einen Prototypen probieren wollen.
Ja.
Ja, was interessant an der Sache ist ja noch gar nicht so lang her, Ende letzten Jahres ist ja John Carmack von id Software weggegangen und zu Oculus gegangen als CTO.
Ja gut, er hat ja Oculus mitgegründet, oder?
Nee, das habe ich so nicht.
Okay, dann bin ich da fehlinformiert.
Ich meine, er war nicht Mitgründer, oder?
Weiß ich nicht, vielleicht.
Wir lesen das aus der Wikipedia.
Komm, lesen wir das doch mal vor. Und, bist du bereit zum Vorlesen, Flydie? Oder brauchst du noch etwas Zeit, um den passenden
Wikipedia-Artikel vorzulesen? Also hier steht jetzt in dem Blog-Eintrag von Oculus VR steht selber nichts davon. Da steht nur, dass er id Software geco-founded hat, aber nicht, dass er Oculus mit co-founded hat.
Er ist 2013, ist er da quasi beigetreten als CTO, aber er hat es nicht mitgegründet. Okay, mein Fehler. Jetzt wissen wir, wie es wirklich ist.
John Carmack hat so viel gegründet.
Ja, er muss ja nicht alles gegründet haben.
Nicht alles. Und nicht alles, was er gegründet hat, wird von Facebook gekauft.
Eigentlich nicht.
Zum Beispiel. Ja gut, sie könnten ja vielleicht irgendwann mal so Quake oder sowas. Also sie können ja irgendwann id Software kaufen und dann kannst du irgendwie Doom, kannst du Leute mit Like-Buttons erschlagen oder so.
Genau.
Like-Buttons erschlagen.
Ja.
Man muss immer so nicken, um sie mit den Like-Buttons zu erschlagen.
Like.
Like. Ja genau, deswegen. Dafür ist Oculus Rift da. Du musst
und
einfach
wer mehr Likes hat, kann halt mehr ballern.
Ja.
So, du brauchst mehr Likes, damit du noch weiterschießen kannst. Oder du kannst 10 Likes
You're
kaufen.
Out of Likes.
Out of Likes ist das neue Out of Ammo.
Ja, genau.
Da kannst du 10 Likes dir kaufen oder Freunde kaufen. Kann man auch machen. Nicht?
Du kannst
Freunde kaufen, um deine Freunde zu erschießen.
Um sie zu liken, damit sie dich zurückerschießen können.
Zurückliken können, ja.
Oh.
Oh yeah.
Yes. Das ist so wie Nerfguns quasi. Du wirst mit Likes erschossen, dann kannst du wieder zurückschießen.
Gibt's dann auch Friendly Like Fire.
Like Shotgun.
Ja.
10 Likes für dich.
Genau. Bam! Alle geliked.
Fuck! Boah, das sind viele Likes. Hat bestimmt das super Bundle Pack gekauft.
Ich meine, neben der gewissen des Comedy-Elements, was dabei so ein bisschen vorherrscht, weil man nicht richtig sicher ist, was Facebook denn mit so einem Produkt möchte, raged jetzt halt natürlich die Community hart, weil die denen Geld in den Rachen geworfen haben, indem sie das Kickstarter-Projekt gefundet haben, um dann quasi der Firma mehr oder weniger ein Acquihire zu finanzieren. Also die wurde dann quasi von Facebook aufgekauft und um wahrscheinlich, was mit den Produkten passiert ist, ist immer noch unklar, aber um damit irgendwas zu machen, was wahrscheinlich die Leute, die das Projekt damals gestartet haben, nicht wollten. Und das ist halt irgendwie, ist auch ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, man kann da so beide Seiten ein bisschen verstehen, aber ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Also ich.
Nein.
Nein?
Also ist dagegen. Also sagen wir mal, hätte ich jetzt da Geld für gespendet, hätte ich, glaube ich, ein Problem damit, weil dann wahrscheinlich dieses Produkt, was ich gerne dann gehabt hätte, das nicht geworden wäre, was ich mir zu dem Zeitpunkt, an dem ich gespendet hätte, gedacht hätte. Das waren jetzt sehr viele
Hätte
Fahrradkette. Aber
hast ja Gott sei Dank nicht.
Habe ich nicht, weil ich jetzt nicht so der große Gamer bin und mich das Thema jetzt nicht so super tangiert hat. Aber viele andere haben es halt und die ragen jetzt
rum. Also das ist so ein bisschen so wie Mt. Gox, nur dass das halt Facebook ist und irgendwelche Hackers.
Ich finde halt einfach immer noch, also man merkt halt, das ganze Thema Kickstarter und so steckt halt noch in den Kinderschuhen. Mhm. Wir erleben da jetzt mal wieder so ein First, dass das jetzt halt passiert.
Ja, aber das passiert ist ja jetzt wohl
in es kein, war zu erwarten.
Auf jeden Fall. Also.
So, und das ist halt genau der Punkt. Ich meine, man darf, wenn man sowas kickstartet, nie vergessen, was man da tut. Man startet oder hilft einem Unternehmen, Kapital zu geben. So, und ein Unternehmen will was? Geld machen. So. Und wenn das halt nicht sauber geregelt ist, dann nimmt das Unternehmen sich halt alle Möglichkeiten, mit denen es Geld machen kann. Dass man das nicht mögen muss, das ist klar. Aber dann sollte man halt einfach sowas sich auch vorher überlegen.
Ich meine, das ist halt Kapitalismus, was du da gerade beschreibst.
Das ist halt genau, das muss man nicht gut finden. Ja. Ich persönlich bin da auch nicht so der große Freund von. Aber so ist das System, das wir uns da draußen ausgedacht haben oder das sich andere für uns ausgedacht haben. Und Also es steht ja theoretisch auch jedem frei, sein eigenes Kickstarter zu machen, wo diese Regeln sozusagen
das verbieten. Genau, also es gibt ja wohl auch irgendwie andere Kickstarter, die das nicht so machen. Also ich weiß nicht genau.
Ich meine, es gibt ja tatsächlich diverse Produkte, die sich jetzt wahrscheinlich nicht an Facebook hätten verkaufen lassen. Ich meine, das ist ja auch eine
Wollens... Axt zum Beispiel. Hm? Eine Axt.
Zum Beispiel. Ja, das ist halt auch eine Wollensfrage, also eine Frage der mentalen Einstellung der Geschäftsführung. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon ein paar Tweets von John Carmack gelesen, dass er gesagt hat, ja okay, Virtual Reality is bigger than everything und überhaupt, und sie wollen halt irgendwie auf dem Scale von Facebook agieren und die wollen die Ressourcen, die Facebook hat, um das wirklich gut zu machen, wollen die halt nutzen. Kann man, sagen wir mal, wenn man so liest, hört sich das jetzt nicht doof an.
Ja,
kann man schon irgendwie auf einem gewissen Level nachvollziehen. Die Frage ist nur, was da tatsächlich mit passiert. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, was will Facebook eigentlich mit Oculus?
Ja, also dass sie, als sie damals Instagram gekauft haben, das war irgendwie, das hat vielleicht nicht jeder kommen sehen, aber es war logisch, dass sie jetzt WhatsApp gekauft haben, das haben bestimmt einige schon kommen sehen. Also ich stecke da normalerweise nicht so drin, aber ich dachte mir auch in dem Moment so ganz klar, ja, ist doch nur logisch.
Aber bei WhatsApp, da gab es ja tatsächlich schon ein Jahr zuvor Verhandlungen
zwischen
WhatsApp und Facebook, die damals gescheitert sind, weil die WhatsApp-Leute sich nicht mit einem Instagram zufrieden oder 1, ja, irgendwas Instagram zufrieden geben wollten.
Genau, also das hat sich abgezeichnet. Man kann jetzt halt immer sagen, ja, dadurch, dass es Gespräche ja schon mal gab, wäre es vielleicht auch eher unlogisch gewesen, dass es nochmal passiert, wie dem auch sei. Ich persönlich habe auf jeden Fall das bei Oculus nicht kommen sehen. Das gebe ich
so offen
zu. Also
nicht für Facebook auf jeden Fall.
Genau, also ich hätte mir jetzt eher vorgestellt, wie vorhin in der Pre-Show kurz irgendwie angedeutet, dass so eine Firma wie Google oder so das kauft. Das wäre die Technologie für so einen Laden, glaube ich, eher gewesen. Ja. Momentan sehe ich Facebook halt so irgendwie als FC Bayern an. Also ich habe das auch mal vertwittert, das hat nicht irgendwie Traktion bekommen. Vielleicht kriegst du über diesen Podcast jetzt mal
nochmal
Traktion. Nochmal. Genau, nochmal. Spiel's nochmal, John. Oder Sam. Ich glaube halt einfach, Facebook ist gerade so, ja, der FC Bayern, die kaufen halt einfach irgendwie alles, was irgendwie interessant aussieht oder so aussieht, als könnte es mal interessant werden, damit es kein anderer hat. Ja, also das ist so, was ich hinter der Oculus-Geschichte gerade sehe. Also auch so die Aussagen von dem Sack, dass er dann halt sagt irgendwie, ja, das ist das, was in Zukunft bestimmt interessant wird.
Mhm. Ich meine, man könnte sich auch schon vorstellen, dass das Facebook vielleicht auch mal ein, also es gab ja öfter schon Gerüchte über ein Facebook-Phone oder irgendwelche Facebook-Hardware. Und man könnte sich ja wirklich vorstellen, dass Facebook irgendwann so mal sowas plant wie ein Google Glass. Nur halt irgendwie...
Facebook Glass.
Facebook ja. Helmet.
Ja, also kannst auch gegen andere Leute laufen.
Ich habe das ganze Facebook-Phone-Gezeugs und so. Ja,
das war alles scheiße.
Ja, genau. Und eigentlich hätte es einem klar sein müssen, dass sie damit nicht anhalten.
Nee, schrecklich.
So.
Schade, nur noch schlimmer haben.
Ich verstehe immer noch nicht, was Facebook genau mit Oculus will, aber wahrscheinlich geht es denen eher um die grundlegende Technologie.
Also ich meine,
und dann? Ja, okay, dann haben sie grundlegende Technologie und dann?
Profit.
Ja, also, ja,
Quake-like.
Genau, also das ist halt irgendwie das Problem bei Facebook. Die Gap ist halt irgendwie extrem groß. Wenn so ein Konzern wie Google, die schon Hardware-Business haben und so weiter, wenn die das irgendwie kaufen, dann würde ich noch sagen, okay, klar, das irgendwie, die können das relativ gut in ihr bestehendes Portfolio
Google
integrieren.
Google hat aber auch schon eine Plattform, mit der man das verbinden könnte, die auch demnächst irgendwo auf
Facebook hat halt nichts. Facebook hat halt eine Webseite.
Ja richtig. So. Facebook hat
ein paar Mobile-Apps.
Ja.
Und das war's.
Und PHP-Code ganz viel.
Und sie haben irgendwie eigene Server oder so vielleicht irgendwie. Da sind sie, glaube ich, auch ein bisschen speziell. Genau. Aber das war's dann halt auch. Aber sie haben nichts, was es irgendwie ermöglicht, jetzt zu sehen, wo sie so eine Oculus oder so entsprechende Virtual-Reality-Technologie irgendwo einbauen können.
Ja, das Ding ist halt auch, Facebook hat halt überhaupt kein Geschäftsmodell, was sich meiner Meinung nach mit so einem Produkt irgendwie verbinden lassen würde.
Hardware verbinden
lassen. Ja, also Facebook verdient halt sein Geld mit Werbung, mal ganz grob gesagt. Ich meine, die haben bestimmt noch andere Einnahmequellen, aber größtenteils verdienen die ihr Geld mit Werbung. Und wie will man so eine Plattform wie so ein Oculus Rift mit Werbung finanzieren?
Aber das ist jetzt nur Werbung, das hatte früher auch eine andere Firma und die haben es geschafft.
Ja gut, das stimmt. Google hat das ja...
Werbung ist jetzt nicht unbedingt der Grund.
Aber Google verdient den Großteil seines Geldes trotzdem noch mit Werbung.
Ja, natürlich. Und das wird auch noch Facebook eine relativ lange Zeit und deswegen können sie halt sich solche Späße erlauben.
Also, dass sie ihr Geld mit Werbung verdienen, stimmt. Oder würde ich so unterschreiben. Aber was für mich die wichtigere Aussage dann ist, was ist das Kapital von Facebook? Und das Kapital von Facebook sind die vielen User.
Mhm. Ja, genau.
So. Und da sehe ich einfach nicht, dass in 5 bis 10 Jahren irgendwie Virtual Reality dem zuträglich ist, im Sinne von, dass so viele Leute das nutzen werden, dass es für Facebook interessant ist. Und selbst wenn es das ist, dann nochmal, dann fehlt ihnen irgendwie das, dann haben sie vielleicht Technologie, um Virtual Reality zu machen, aber sie sind noch immer, sie haben noch kein Device am Markt. Sie haben kein Device, also kann mir keiner erzählen, dass sie eine Facebook-Brille machen wollen.
Ich meine, du kannst dann vielleicht irgendwie Farmville
damit eine Farmville-Brille.
Die Farmville-Brille, ja, dann kannst du dann voll hier gut. So...
Genau, dann, das ist der beste Plan. Du hast dieses Oculus Rift und du hast dann diese Hacke in der Hand und machst dann so den Boden und es ist, du denkst, es ist ein Spiel, aber in Wirklichkeit machst du die Arbeit für die fucking Leute auf dem Bauernhof.
Genau.
Fucking Genius.
Das ist total das gute Crowdsourcing. Da setzt man einfach einen Haufen...
Und dann kriegen sie mal +1 Like.
Und am Ende kannst du mit deinen Likes irgendwie hingehen, kriegst Brötchen dafür.
Nee, aber kannst du dir eine Cola... Also quasi, du kannst deinen Freunden sagen, dass sie dir eine Cola schicken, weil du so hart arbeitest auf dem Feld.
Nee, yeah. Ich meine... Keine Ahnung, da wird es mit Sicherheit dann eine Armee von Leuten geben, denen wird dann der Facebook-Helmet hart auf den Kopf implantiert. Und die denken dann, sie sind wirklich in der Facebook-Welt, aber in Wirklichkeit tun sie halt
die langweiligen Sachen,
Klos putzen und bekommen dafür Likes.
Die ganzen China-Farmer aus dem Diablo 3 Auctionhaus müssen halt auch irgendwo unterkommen.
Ja, jetzt, wo es kein Auctionhaus mehr gibt, stimmt?
Genau. Ja, ja, aber das wäre eigentlich echt lustig, wenn du es irgendwie schaffst, dass die Leute sozusagen das Klo putzen, aber in Wirklichkeit denken sie machen gerade eine Torte oder so.
Nee, sie können ruhig denken, dass sie das Klo putzen, nur sie müssen es mögen, weil es quasi schön Likes
ja, die Gamification. So. Gamification fürs
Klo-Putzen. Fuck yeah.
Auch sehr schön. Für jedes Spritzerchen, das du wegwischst, kriegst du so ein Bing-Like.
Oder 1,10 yeah. Coins.
Bitcoins, genau.
Nee, Facecoins.
Ja, man könnte es ja mit Face... du kannst die Brille benutzen, um dann mit so einer Spitzhacke Facecoins zu meinen.
Facecoins.
Yeah. Könnte man natürlich auch machen.
Ja, du läufst halt in der Gegend rum und siehst irgendwie, hier ist ein Facecoin. Bam, mein. Ja.
Gemeint einfach.
Ja.
Ja,
so viele Möglichkeiten. Jetzt, wir haben es herausgefunden. Das will fucking Facebook.
Genau.
Alles macht Sinn jetzt.
Ich glaube, irgendjemand
Facecoins. Hat gerade die Tür von draußen abgeschlossen, damit wir nicht mehr raus können.
So ist es halt. Dass wir nicht mehr rauskommen.
Ja. Ja.
Ja, ein anderes Szenario, was mir so noch in den Kopf gekommen wäre, wäre, dass Oculus Rift einfach nur eine Geldanlage sein soll, dass die Produkte...
Quasi wie Bitcoins, hätten sie auch Bitcoins kaufen können.
So Patentpool-mäßig.
Ja, sowas in der Richtung.
Haben sie so viele Patente?
Oder dass
werden einfach, sie bestimmt noch bekommen.
Nee, dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt halt eine Firma, die gehört Facebook, aber die lassen sie so weiterlaufen wie bisher, um dann später in den Markt, der mit Sicherheit kommen wird, einfach da schon eine Vorreiterrolle zu haben, um die Gewinne abzugrasen, die dieses Unternehmen abwerfen wird, sollte es mal erfolgreich werden.
Ja, das ist natürlich genau der Grund, warum man so eine Investition jetzt tätigt. Klar, aber sieht das einer von uns, dass das passieren wird?
Ich sehe es nicht.
Ich sehe es auch nicht. Auf der anderen Seite, Felix hat es vorhin schon angesprochen, die Firmen, die bisher von Facebook gekauft wurden, okay, das ist jetzt alles in den letzten paar Monaten oder vielleicht Jahren passiert, da gibt es einige davon schon gar nicht mehr, aber die großen, da laufen die Produkte der Firmen an sich ja schon weiter. Also es gibt Instagram, gibt es immer noch wie bisher. Zwar mit wahrscheinlich, also ich benutze es jetzt persönlich nicht, aber... Es sieht immer noch aus wie Instagram, ist ein bisschen enger an Facebook gekoppelt. WhatsApp ist immer noch im Endeffekt dasselbe, wird auch anscheinend werbefrei bleiben. Da ist jetzt die Frage, ob Facebook einfach sagt, okay, sie benutzen das Kapital, was sie übrig haben, um... in Märkte zu investieren, die mal groß werden.
Könnten. Quasi
oder
Risikokapital.
Ja, genau.
Was die Leute vorher bei Kickstarter bezahlt haben, haben sie jetzt quasi einfach so gekauft, weil es jetzt nicht mehr so großes Risiko ist.
Ja, das Lustige ist ja, wären die Leute, die Oculus finanziert haben, wären das Venture-Kapitalisten gewesen, dann hätten die jetzt alle einen Arsch voll Geld bekommen. Stattdessen bekommen sie irgendwie ein T-Shirt.
Genau, sie kriegen gar nichts. Sie kriegen
vielleicht noch nicht mehr ihre oder sie bekommen einfach gar nichts.
Sie bekommen ein T-Shirt mit so einem Daumen hoch.
Ja.
Like. Ja. I like Facebook.
Nein.
Ja. Nee, das ist halt wirklich so. Im Normalfall ist ja der Grund unter anderem auch so ein Crowdfunding zu machen, damit du zumindest die Kontrolle über deine eigene Firma behältst und nicht irgendwelche Venture-Kapitalisten dir eine Richtung vorgeben können. Und
ja, man möchte es meinen, ja.
Und um vielleicht sowas zu verhindern, dass man dann sagt, okay, man möchte auf die Schnelle Geld machen und die Firma so schnell wie möglich wieder verkaufen, sondern weil man irgendwas Beständiges haben möchte. Und genau das ist jetzt halt nicht passiert. Und ich glaube, deswegen sind die Leute halt auch angry.
Hart angepisst
einfach. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Und apropos angepisste Leute, da gibt es ein, beziehungsweise es gibt unendlich viele angepisste Leute im Internet und unendlich viele Videos. Und eins davon ist Francis, wie er quasi auch darüber raged. Und Francis ist so ein Internetphänomen, den es immer noch gibt.
Den es immer noch gibt. Ein Internetphänomen, das
er redet ein bisschen wie Cartman.
Genau, redet ein bisschen wie Cartman. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einfach nur so tut, als ob er voll der Dummi wäre, nenne ich ihn jetzt mal. Und in Wirklichkeit quasi sammelt er die Internet-Money und wird fucking reich dadurch. Und das ist dann wieder Genius.
Genius. Oh, motherfucking Genius. Ansonsten gibt es hier noch die Facebook-Einkaufsliste.
Genau, das sind so, ist mir irgendwo entgegengefallen, das ist so eine Liste auf in der englischen Wikipedia, was Facebook so die letzten Jahre gekauft hat. Und das ist ganz schön viel.
Ist quasi in der Liste von Listen dabei.
Lord. Ja.
Oder warte? Nee, warte mal. Liste, doch, genau, Liste von Listen musste mit dabei sein. Was haben sie denn so gekauft? About Face?
Dinge. Ja, sehr cool ist auf jeden Fall About Face, einfach nur, weil sie den Namen Facebook haben. Also die Facebook-Domain.
So ja, Facebook.com wollten die halt haben, also haben sie die Firma gekauft. Für 200.000 Dollar.
Läuft. Irgendwo später haben sie auch mal irgendwie Cash oder nichts ausgegeben für FB.com. Wo waren das?
FB.com
Domain Name für 8,5 Millionen.
Oh yeah.
Die American Farm Bureau Federation.
Was seid ihr? Ist euch egal, wir kaufen euch einfach.
Jo. Gut.
Jo. Was auch ganz interessant ist, dass
man die ganze Firma gekauft oder nur die fucking Webseite?
Den Domain Name.
Den Domain Name haben sie gekauft.
Aber den Domain Name für 8,5 Millionen.
Ich glaube, Farm Bureau kriegst du sonst nicht.
Ja, genau. Oh, da haben sie Farmville her.
Oh, Facebook hat Karma gekauft, deswegen dürfen die nicht böse sein.
Ah, damn.
Auf jeden Fall.
Darf nichts Böses drüber sagen.
Ja.
No.
Social Gifting. Ja.
Social Gifting. Das hört sich irgendwie falsch
an. Und Facebook.com haben sie auch mal gekauft für Face Recognition.
Da haben sie gleich alles mitgenommen, die ganze Firma.
100 Millionen Millionen aus Israel, Tel Aviv.
Mm, Hot Studio haben sie mal gekauft.
Ja.
Sie haben
ja
echt viel Kleinkram gekauft.
Also guckt es euch mal an. Ich glaube, interessant ist dann vielleicht auch eher noch die Spalte, was aus diesen Produkten geworden ist, weil aus vielen weiß man nicht, was da draus geworden ist. Und bei ein paar sieht man dann so die Facebook-Produkte, die jetzt, also irgendwie der Facebook Messenger, das war mal ein Startup, was sie eingekauft haben. Oder was gab es denn hier sonst noch? Facebook Mobile ist noch irgendwie so eine Firma, also aus einer Firma entstanden, die sie aufgekauft haben. Oder Facebook Groups, was auch immer das sein soll. Achso, das sind so dieses Gruppending, oder?
Ja, oder sie haben einfach mal irgendwie Teams für ihr Mobile Engineering Team auch eingekauft.
Und so. Ja, nicht, oder sagen wir mal, eine andere Theorie in der Richtung wäre einfach, Facebook sieht mittlerweile, dass sie halt echt uncool werden. Keiner will eigentlich Facebook noch benutzen. Viele benutzen es einfach nur, weil es so ein sozialer Druck herrscht und egal, wen man, wenn man so fragt, viele oder eigentlich fast alle, die ich jetzt so aus meinem persönlichen Umkreis kenne, die mögen Facebook nicht. Die benutzen das halt irgendwie, die gucken da ab und zu mal rein, aber ich persönlich bin jetzt auch dazu übergegangen.
Nur weil man dazugehören muss. Ne?
Ja, ich habe da einen Account und das war's eigentlich. Ich sehe es nicht mehr ein, da regelmäßig reinzugucken. Wenn irgendwas Wichtiges ist, bekomme ich irgendwie eine E-Mail oder sowas, wenn ich irgendwie zu einem Event eingeladen werde oder so.
Und oder auch nur, wenn dich jemand markiert hat.
Nee, Nein. Das habe ich abgeschalten, glaube ich.
Ja, okay.
Nee, mich markieren keine Leute. Ganz einfach.
Das ist gut. Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall.
Ja. Ich sehe das halt schon so, dass Facebook immer uncooler wird und ich glaube, es wird auch in den nächsten paar Jahren dann einen kräftigen Rückgang an aktiven Usern geben, weil es den Leuten einfach auf den Sack geht, was da passiert. Und weil es einfach uninteressant geworden ist. Ich meine.
Ja, aber ist das nicht der Lauf der Dinge?
Ja, natürlich.
Also das ist halt einfach, also nochmal, Facebook ist halt irgendwie nur groß und gut, wenn sie viele User haben, also wenn so praktisch jeder Facebook benutzt.
Mhm.
Und dann ist es doch nur logisch, dass es irgendwann verwässert und uncool wird, weil es jetzt auf einmal alle haben. Also viel von dem Cool-Faktor ist ja immer so dieses, weil man was Besonderes deswegen ist. Weil du etwas ganz Besonderes bist.
Das zum einen und zum anderen, weil jeder Idiot und sein Hund, die man leider wahrscheinlich kennt, jetzt auf Facebook ist und dann ihren Scheiß halt auf Facebook postet. Und ich habe tatsächlich einen Großteil meiner, in Anführungszeichen, Freunde auf Facebook habe ich irgendwie gemutet, damit ich diesen Scheiß, den die da den ganzen Tag posten, nicht auf die Timeline gespült bekommen.
Ja, oder halt auch einfach, weil es irgendwann angefangen hat, dass die ganzen Eltern und Verwandten irgendwie auch auf Facebook sind und mittlerweile bei allem irgendwie, wenn man ein Foto postet, runterschreiben, wie geht's dir so?
Das ist ja toll, hast du schön gemacht.
Genau, das ist ja toll, wann bist du mal wieder da?
Ja, nein, niemals.
Dann ist in dem Moment ist Facebook, also ich glaube, da, wo der erste richtig erwachsene Mensch auf Facebook gejoint ist, das ist uncool geworden.
Ja, und wenn dann plötzlich deine
eigenen Leute selber erwachsen geworden sind, dann ist natürlich.
Bam. Ja, wenn dann einfach deine Verwandten, mit denen du auch nur so peripher was zu tun hast, jetzt versuchen, dich auf Facebook zu adden und irgendwie, es ist dann halt irgendwann nur noch nervig. Und ich glaube, man will dann halt auch so ein bisschen so eine Community haben, in der man so ein bisschen unter sich ist und nicht noch alle, die man schon persönlich ständig sieht oder vielleicht auch nicht.
Das ist ja genau das Ding mit Instagram gewesen. Instagram war ja nur cool, weil es Facebook war, nur nicht Facebook.
Ja, gut, es war
du
halt
auch. Du konntest irgendwie Fotos machen und das kannst du ja auch bei fucking Facebook Fotos machen.
Ja, es war halt deutlich reduzierter als Facebook. Es hat halt.
Es konnte weniger und die Leute wollten es dafür lieber benutzen, was irgendwie.
Was ist. Ja eigentlich auch bei Twitter so ist. Also ich benutze Twitter immer noch ganz, ganz deutlich gerne. lieber als Facebook, weil es einfach so einen engen Kontext hat und weil ich vor allem halt auch nicht Leuten folgen muss, die ich persönlich kenne oder so. Ich folge natürlich auch ein paar Leuten, die ich persönlich kenne, aber hauptsächlich folge ich halt Leuten, die irgendwie ähnliche Interessen haben wie ich oder interessante Dinge posten oder irgendwelche Sachen schreiben, die ich halt irgendwie cool finde. So.
Ja, es ist
oder
halt
lustige
einfach,
Katzenbilder.
Genau, es ist halt, also Twitter ist halt eher so Interesse halber und Facebook ist halt so Verwandtschafts- oder so Bekanntheitsfolgerei. Also weil ich halt mit dem und dem bekannt bin, weil ich den kenne, deswegen bin ich mit dem da befreundet, um das mal so zu nennen. Ja, ja, man darf halt nie vergessen, okay, es ist auch ganz nützlich, ist auch ganz toll. Also ich habe immer noch über Facebook mit vielen Leuten Kontakt, wo ich sonst nicht wüsste, wo sie sind, was sie machen, wo der Kontakt einschlafen würde.
Das ist richtig.
Also weil es einfach heutzutage, man lernt irgendwie in so vielen Lebensphasen irgendwie so viele Menschen heutzutage kennen. Also wenn man halt irgendwie zur Schule geht, Abi macht, Studium macht,
ja, oder,
Freiwilligendienst oder ich weiß nicht was heute macht.
Schlicht und ergreifend öfters mal die Stadt wechselt. Also
die Firma wechselt und so weiter. Lernt man so viele Freundeskreise kennen, die könnte man in unserer hektischen Zeit heute irgendwie gar nicht mehr irgendwie alle sozusagen bedienen, was das angeht. Und dann ist Facebook halt irgendwie vielleicht ein Stück weit die Antwort dafür. Ja, aber es wird halt uncool damit, genau. So, weil halt einfach Gesellschaft im Großen und Ganzen immer uncool ist.
Ja klar, ich meine, es ist halt die breite Masse und die breite Masse ist halt nicht cool. Also dieser
genau,
Durchschnitt.
Genau, ja. So. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass auf Twitter nicht auch die ganze Zeit irgendwelche Hoaxes und sonst was rumfliegen.
Ja natürlich, aber denen folge ich halt nicht.
Ja, oder dass irgendwelche Leute manchmal auch so, guck mal, ich muss mal wieder schauen, wie schnell sich dieses Ding hier retweeten lässt.
Map. Ja. Stellen wir fest, Social Networks sind irgendwie seltsam und werden, ich glaube, das ist auch so ein Gesetz, dass Social Networks irgendwie nach einer gewissen Zeit immer uncool werden.
Die nutzen sich halt ab.
Und die nutzen sich ab und irgendwann ist es nichts mehr Neues mehr und man hat das alles schon gesehen. Und vielleicht ist es einfach ein Weg von Facebook, sich so ein bisschen zu diversifizieren und irgendwie mal neue Bereiche zu entdecken, um vielleicht relevant zu bleiben, weil ich glaube, dieses Social-Ding, das ist mittlerweile halt auch irgendwie ein alter Hut. Und danach kräht kein Hahn mehr und das will man nicht mehr. Und oder was heißt nicht mal, man will es nicht mehr, sondern man kennt es halt schon. Und
das ist nichts Neues mehr.
Ja, und egal wie viele tolle Features und sonst was sie jetzt noch in Facebook einbauen werden, das wird nie wieder so einen Aufwind bekommen, wie es halt in der Anfangszeit hatte.
In der Tat, ja. Du hast jetzt halt irgendwie alle Leute verbunden, so. Also alle oder alle Leute, die du auf die Schnelle mal so erreichen konntest und jetzt? Jetzt musst du ihnen irgendwie mehr als Farmville bieten.
Ja.
Machst du Farmville mit Hacke und Brille.
Oh
ja,
yeah.
Auf jeden Fall.
Real
Farmville. Okay.
Mit echter Exhaustion. Und wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du auch wirklich nicht mehr.
Genau.
Und nicht, weil du irgendwie warten musst auf
Facebook ab, würde ich sagen. Hat sich für uns erledigt.
Genau. Ich wollte noch ganz kurz was zu Oculus Rift sagen. Ah. Nämlich, es gibt ganz coole so Side-Klon-Projekte. Und zwar eins davon ist Refugio 3D.
Refugio.
Und das ist quasi ein Stück Pappe, was du vor deine Augen klemmst und da machst du dann dein Telefon rein.
So praktisch.
Und es ist echt erstaunlich gut. Also das, ich habe das ausprobiert, beziehungsweise wir haben es hier im Check.
Was kannst du da dann sehen?
Du hast dann halt auch so Apps wie quasi für die Oculus Rift und auch so, wo du so zwei Bildschirme hast quasi. Und dadurch, dass dein Telefon einfach tausendmal besser aufgelöst ist als die Oculus Rift aktuell, macht es schon echt hart was her. Und da gab es eine so eine komische App mit so einem Klo und das war schon echt lustig.
Also. Da rächt es sich mal wieder, dass Facebook keine eigene Hardware-Division hat. Ja, dann hätten sie
diese
einfach nur so ein Android-Phone reingepackt. Fertig. Nexus 7, bam, ja, fertig.
Also das ist echt lustig dafür, dass es so einfach ist und das ist super fucking cheap auch. Aber es ist, hat einen coolen Effekt schon und es hat einfach eine viel bessere Auflösung als es die Oculus Rift, die aktuelle Demo-Version mit 640x480.
Mehr Auflösung ist mehr gut.
Auf jeden Fall.
Genau, wollte ich nur mal kurz ansprechen, weil es ist echt eine lustige Sache auch.
Gut.
Gut, ich glaube, das war's zu dem Thema, oder habt ihr noch was?
Nö.
Okay, dann kommt Felix, großes Thema.
Jetzt, ja, genau. Also ab und zu habe ich auch Themen. Diesmal ist es ein Thema, was in der letzten Woche nicht angesprochen wurde von euch, wofür ich euch quasi danke. Weil
haben wir gern gemacht.
Es ist Python 3.4, wahrscheinlich konnte auch keiner
von euch. Vor allem der Pleidi hat es gern gemacht.
Ja, der Pleidi war ja auch nicht da. Pleidi war ja auch schon wieder nicht da.
Es tut mir leid, ich muss die Wohnung angucken.
Es ist Python 3.4 erschienen, beziehungsweise die neue Version released worden. Und die hat, wie viele von diesen Major Releases, beziehungsweise ich weiß nicht, Punkt Releases halt.
Dot Release. Oder meine, eigentlich ist es Minor Release.
Es ist kein Minor Release. Also du kannst es Minor Release nennen, aber es hat so viele coole Sachen, dass es niemals Minor sein
kann.
Dann
ist es nicht Semantic Versioning.
Ja doch, du hast ja Python 2 und Python 3, das sind aber keine Major Releases, sind quasi verschiedene Sachen.
Das sind Hardcore Releases.
Das sind dann die Hardcore Releases, genau.
Hardcore Breaking Releases.
Hardcore Breaking Nothing Works Anymore Releases.
Oder kürzt man es einfach ab, es sind Heartbreaking Releases.
Heartbreak.
Ja,
so viele Herzen, wie es gebrochen hat, auf jeden Fall. Und es ist 3.4, die Version. Und sie hat ein paar sehr, sehr coole Sachen, wie ich finde jedenfalls. Nämlich Dinge, die mich grundsätzlich super hart genervt haben bei Python. Wenn man es irgendwo hat, dann, um es anständig benutzen zu können, brauchst du immer einen Paketmanager. Und der hat bis jetzt, normalerweise war das Pip, also das ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen war. Es heißt halt Pip. Und das ist der Paketmanager, den man für Python normalerweise benutzen will. Also es gibt noch Easy Install, aber das ist auch gelogen wieder. Quasi der Name lügt dich schon wieder hart an, weil ganz viele Sachen dann einfach nicht easy installiert werden können.
Ja, aber das ist ja normal, wenn in irgendwo in einem Produktname ein gutes Attribut drin ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es...
Dann ist es im Produktnamen drin, weil es im Produkt nicht drin ist.
Genau, das ist so wie so Microsoft Windows Professional ist nicht professionell oder SQL ist nicht structured, also ein bisschen, aber SOAP ist nicht.
Easy-Zeug ist natürlich auf jeden Fall.
SOAP ist nicht simple.
SOAP ist nicht simple.
Nicht Object ist auch nicht Access, ist nur ein Protokoll.
Ja, ist auch kein Protokoll.
Nee, SOAP ist
nicht mal das.
SOAP ist einfach eine Seife.
Genau, und Pip war da der Paketmanager, den man immer haben will und den musste man bis jetzt quasi immer nachinstallieren. Und in Version 3.4 ist es so, dass der standardmäßig dabei sein wird. Also standardmäßig mit gebundelt. Und du hast so fürs Bootstrapping hast du dann so Pakete wie Ensure Pip, dass du auf jeden Fall quasi einen Pip hast, egal ob der jetzt gebundelt ist oder ob der eine andere Version ist. Und das ist eine ziemlich coole Sache und es ist gut, dass es jetzt gekommen ist und nicht einfach niemals. Weil es kann ja auch immer wieder passieren. Die zweite Sache ist das Statistics-Modul. Das ist quasi ein Modul, was verschiedene mathematische Statistikfunktionen mitbringt. So zum Beispiel so ein typischer Punkt ist immer so, ja, du möchtest die Average aus einer Gruppe von Daten haben, und zwar den Mean, also wie heißt das? Mean Average heißt
den Durchschnitt.
Das Mittel?
Das Mittel, genau.
Das arithmetische Mittel.
Das arithmetische Mittel, genau. Oder, also
ich guck mal nach, ob der Mean das arithmetische Mittel ist, weil ich komme damit auch immer durcheinander. Also es ist auf jeden Fall nicht der
Median, gibt es auch
der Median. Noch?
Genau, Median ist der Mittelwert, quasi, was dann was anderes ist. Und man will diese beiden Sachen quasi immer haben, um irgendwie so Statistikdinge zu machen.
Ja, also in der Regel ist Mean das Arithmetic Mean, ja.
Genau, also das ist besonders, wenn die Sachen, glaube ich, weit auseinander sind, anders verteilt sind, dann verschieben sich diese Werte unterschiedlich. Genau, und dann also hast du die jetzt quasi immer dabei.
Ja, ich habe da jetzt noch eine Frage, und zwar ist das dann portiert worden von sowas wie SciPy oder NumPy, oder ist es dann irgendwie so nochmal ein extra Projekt?
Also sind da das Modul ist wirklich, funktioniert mit den Python-Standard-Datentypen. Das heißt, du hast da nichts extra Bonusmäßiges wieder, sondern du arbeitest quasi auf dem, was dir auch Python 3, 4 wieder, beziehungsweise Python 3 und Python 2 mitbringt.
Okay.
Das heißt, da ist nicht so wie bei SciPy oder ich weiß nicht, irgendwo gibt es da jedenfalls diese Spezialdatentypen, die irgendwie super viel Magics mehr können. Und das macht es nicht, sondern es ist wirklich so, du möchtest jetzt statistisch über diese Liste irgendwelche Dinge machen.
Jo.
Und dafür ist es da. Und das sieht echt gut aus. Es macht auch gar nicht so viel. Das hat noch die Varianz, also quasi die Standardabweichung.
Ich glaube, das waren zwei unterschiedliche Dinge.
Oh, dann tun wir dann eins von den. Sicher? Na gut. Ist ja auch egal. Jedenfalls hast du
meine Statistikvorlesung ist schon eine Weile her, aber ich glaube, das waren zwei unterschiedliche Dinge.
Varianz ist quasi, wie sehr der Spread ist zwischen den, wie sehr die Sachen auseinander sind verteilt. Jedenfalls
ich
auch gut.
Ich glaub auch, ja.
Ich sehe schon, wie ich das alles mir nochmal anschauen muss.
Ja,
genau. Ja.
Genau, was haben wir?
Wir hatten alle mal Statistik und so gut ist es bei uns geblieben.
Ja,
so schlecht einfach. So, dann gibt es den Python Isolated Mode. Das ist quasi eine Möglichkeit, um Python so zu starten als User, dass man möglichst wenig von außen mit irgendwelchen Environment-Variablen oder sowas auf den Python-Interpreter Zugriff nehmen kann, damit man das quasi so isolated fährt. So wirklich.
So eine Sandbox-Mode?
Genau, also das kann man als Sandbox-Mode quasi bezeichnen. Und das haben sich wohl ein paar Leute gewünscht und dann ist es einfach passiert. Und das ist speziell so, wenn du das in irgendwelchen Environments hast, wo du das dann wirklich so haben willst, wie es installiert ist, nicht, dass irgendwie Leute noch extra Pakete dazu installieren und irgendwie was daneben legen, sondern nur so, wie es quasi installiert funktionieren soll. So, was haben wir noch? Das IP-Address-Module, das gibt es schon länger. Das ist quasi eine Library bzw. ein Modul, um IP-Adressen zu parsen, und zwar in 1000 Millionen verschiedenen Arten, wie man so eine IP-Adresse bekommen kann, also irgendwie in einem Byte-Array, im Dezimal oder in halt als String, und das macht dann quasi Magic, du wirfst es da rein und dann sagt es dir in einem Objekt, was es denn wirklich für eine IP-Adresse ist. Es funktioniert für V4 und V6 und ist jetzt stable quasi. Das heißt, man kann es jetzt gewissenlos verwenden für alle evil Dinge, die man sich überlegen kann. Und das nächste, wo ich wahrscheinlich nächstes Mal mehr zu sage, ist Async.io. Das ist quasi jetzt, du hast Node.js in Python. So, bam, habt ihr davon.
Schön. Ja gut, aber sowas hatte man, okay, das ist, vorher war es nicht in der Standard-Library, aber
früher war es Twisted.
Ich meine, du hattest ja sowas wie Twisted und das ist ja auch schon sehr etabliert gewesen eigentlich.
Twisted ist halt immer so ein bisschen so ein Pain gewesen, weil es so Twisted war irgendwie.
So Twisted.
Async.io bietet dann eine Event-Loop, das heißt, quasi, ja, also Event-Loop, was man halt kennt von dem Node.js, was man da.
Ja, oder was so, sagen wir mal, sehr viel so High-Performance-Software macht, so der Nginx-Web-Server oder diverse Application-Server oder sonst was, die
fahren im Endeffekt. Dass du nicht explizit auf dein I.O. warten musst, sondern du wirfst ihn da in diese Loop rein und irgendwann kommt wieder zurück und sagt, okay, ich bin hier fertig, jetzt mach was damit.
Also im Endeffekt kann man sagen, ja, okay, man hat da eine Loop, da wird irgendwie kurz was gemacht, da wird gesagt, okay, ich mache jetzt hier mal einen Call, ruf jetzt zum Beispiel irgendwie mal, keine Ahnung, ich mache jetzt mal eine HTTP-Verbindung auf und guck dann mit jedem Durchlauf dieser Loop, ob auf dieser Verbindung irgendwas passiert ist. Wenn mit jedem Tick, also mit so einem Durchlauf, was passiert ist, dann holt man sich die Daten, die man bekommen kann, schreibt die in den Buffer, übergibt die irgendwo an einen Callback, macht damit sonst was und dann geht die nächste Loop weiter. Aber genau. Blockiert halt nicht einen kompletten Prozess oder einen kompletten Thread, um jetzt auf irgendwelche Daten zu warten. Ich glaube, das ist so die grundlegende Idee.
Genau, das Ganze funktioniert für alles I.O., das heißt TCP, UDP, Subprozess-Pipes für
Eine Frage, File-System-Access?
File-System-Access auch.
Echt?
Ja.
Das ist interessant.
Und du kannst auch File-Descriptors watchen.
Ja. Cool. Ja, das Problem ist bloß, dass dass sehr, sehr viele Betriebssysteme oder ich glaube kaum ein Betriebssystem außer Solaris bietet dir tatsächlich System Calls für asynchronen Fallzugriff
an. Ja, deswegen wird es halt weg in so ein Event, wird quasi von deinem, wird halt irgendwie weggekrebelt.
Es wird weggekrebelt. Also ich kann dir sagen, wie es Node.js macht, vielleicht macht es Python genauso, das weiß ich nicht. Bei Node.js ist es halt so, dass da ein Threadpool läuft, der das dann quasi abkapselt und dann halt die Filesystem-Calls auf die einzelnen freien Threads verteilt und dann ist, es sieht von außen so aus, als wäre es asynchron. In Wirklichkeit wird es halt auf dem Threadpool abgearbeitet, was nochmal eine andere Geschichte ist.
Ich muss mal schauen, vielleicht ist es auch nicht so. Also,
du kannst ja nächste Woche nochmal drüber erzählen.
Kann ich nochmal genau drüber erzählen und kann ich es auch mal ausprobieren. Jedenfalls, das ist genau der richtige Ansatz, weil alle wollen das haben. Du hast auch Coroutine und Futures und zu den ganzen heißen Scheiß, wo wir alle schon ein paar Mal drüber geredet haben. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, dass es jetzt in der Standard-Library dabei ist. Das heißt, du kannst es auf jeden Fall für immer verwenden. Ab Python 3.4 natürlich und nicht Python 2.
Aus WEK. Sehr cool. Kann ich gerade kurz noch ein anderes Thema, weil es gerade thematisch passt, anfügen? Nämlich die Hippie-VM.
Oh, Hippies.
Hippies. Fand ich ganz interessant, weil die ist auch in Python geschrieben, habe ich gerade gesehen. Das ist eine High-Performance PHP VM, die in Python geschrieben ist. Und die soll
so viel Sinn einfach.
Ja, und die soll irgendwie, also laut Benchmarks, da ist halt auch mal wieder die Frage, wie gut
was sind haben sie für Benchmarks?
Was hast du für Benchmarks und wie gut sind die Benchmarks? Sie behaupten zumindest, sie sind 7,3 mal schneller als so ein Standard-PHP und zweimal schneller als die Hip-Hop-VM von Facebook.
Ja.
Und ich habe es selber jetzt noch nicht ausprobiert.
Hört sich
richtig
an.
Werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren. Fand ich ganz interessant.
Aber der Marc vielleicht, ja.
Ja, der Marc hat es auf jeden Fall mal getwittert. Und das scheint auf jeden Fall gerade in so Firmen, die da PHP einsetzen, interessantes Produkt zu sein, weil schneller ist immer cooler und so. Mhm. Und es soll jetzt auch eine Python-Bridge dafür geben, die irgendwie in Planung ist, dass du quasi Python-Code aus PHP aufrufen kannst, was sich irgendwie ziemlich falsch anhört.
Yeah. Und dafür laufen wir auf einer Python.
Ich bin mir allerdings.
Du kannst da hinschieben, so, ja, wir haben PHP, genau. Ihr wolltet PHP, wir haben hier PHP hier für
PHP
euch.
PHP-Files, kein Problem. Hier überall Python drin, ja.
Ja, das ist, wird da reingepiped.
Da müssen sie leider diese VM dafür benutzen.
Müssen sie leider dieses Shell-Skript jetzt auf ihrem Computer ausführen. Es tut uns leid.
Ja, also es gibt da den Code auf GitHub, kann man sich mal angucken. Und das Ganze ist in R-Python implementiert, was nochmal so ein Subset von Python ist, was man nach C runterkompilieren kann. Also es gibt ja auch dieses, Felix, hilf mir mal, wie heißt PyPy. Dieses? PyPy, genau.
Also, darauf basiert es, glaube ich, auch. Steht jedenfalls unten.
Ja. Genau, und PyPy ist ja mittlerweile, es war ja eigentlich mal nur eine Implementierung von
Python in Python,
ist aber mittlerweile ein Toolkit für Compiler und VM-Infrastruktur. Es gibt ja auch eine Ruby-VM, die in Python geschrieben ist.
Yo, dog, heard you like Python, so we put a Python in your Python.
So you can PyPy your Py. PyPy.
PyPy. Genau, mir ist gerade der Name entfallen. Ich habe ihn jetzt mal schnell gegoogelt. Topaz heißt das Projekt und das ist im Endeffekt auch eine Ruby-VM. Steht auch super High-Performance und ist auch in R-Python beziehungsweise aufsetzend auf PyPy geschrieben. Was ja eigentlich ganz cool sein soll, wenn man
Wie kann der in Python, also liege ich da falsch? Python ist ja auch klassischerweise interpretiert.
Ja. So, ja, also dieses Arc-Python
kann
jetzt.
Ja, genau. Deswegen, wahrscheinlich kann es auch deswegen nur so funktionieren, weil wie könnte eine interpretierte Programmiersprache, in der eine VM für eine andere interpretierte Programmiersprache geschrieben werden, die so viel schneller ist als
Magic.
Ja. Magic. Oder ja. Ist es halt immer so dann der Trick irgendwie hier mit, hier bei Compatibility steht ja auch irgendwie Hippie VM is aimed at being 100% compatible with ZenPIP. Das heißt irgendwie so, is aimed at ist so wie das DSL bis zu 16.000.
Ja.
Irgendwann dann mal,
Also im Falle von R-Python ist es halt so, das ist ein Subset von Python, was sich nach C kompilieren lässt.
Ja.
Und dann hast du da quasi nativen Code, der quasi genau. Als Ausführumgebung für deine dann letzten Endes interpretierte Programmiersprache dient.
Ja.
Ich meine, es gibt dann auch noch andere Ansätze. Es gibt noch so Geschichten, zum Beispiel gibt es die Rubinius VM für Ruby. Und die haben quasi einen sehr, sehr schmalen Kern in C++ geschrieben und haben da bedienen sich da an Technologie aus LLVM, um quasi so eine sehr, sehr leichtgewichtige VM zu bauen und haben dann quasi den absoluten Großteil der Sprache in Ruby selbst, die auf diesem dem kleinen, schnellen Core aufsetzt, da haben sie dann quasi in der Hochsprache ihrer Wahl, in dem Fall Ruby, die restlichen Sprachfeatures mit implementiert. Also es scheint schon zu funktionieren und man muss halt auch sagen, dass die seltsamerweise sind die Sprachen oder die VMs, die in den Hochsprachen geschrieben sind, meistens performanter als die, die jetzt direkt in C die Standard-Ausführumgebung bereitstellen. Also bei Ruby sieht man das ja auch ganz, ganz lustig. Die schnellsten Ruby-VMs sind unter anderem Rubinius und JRuby, was in Java geschrieben ist.
Ja.
Und PyPy, also das Python in PyPy
Python,
also das Python, was mit PyPy und RPython implementiert wurde, ist halt auch in diversen Benchmarks deutlich, deutlich schneller als jetzt normales C-Python. Und ich glaube, das ist halt auch die Sache, wenn du ein höheres Abstraktionslevel hast, dann kannst du auf einem höheren Abstraktionslevel optimieren und kannst da vielleicht klügere Dinge implementieren, auf die du vielleicht in einer Low-Level-Sprache gar nicht gekommen wärst, weil es einfach viel zu viel Schmerz wäre.
Ja, also wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus, du hast dann auch mehr Entwickler zur Verfügung. Also die.
Ja, gut, aber C-Entwickler gibt es auch ganz schön viele.
Gibt es so. Viele, aber ich
wahrscheinlich
weiß halt
wenige,
nie, ob. Ja, halt wenige so gute.
Ja, und also, wenige, die sich wahrscheinlich mit VM-Technologie auseinandersetzen.
Genau, die sich damit auseinandersetzen wollen auch noch, das stimmt auch. Und zu guter Letzt natürlich, wenn du irgendwie so ein paar Abstraktionsleveln hast, ja, und dann optimierst du an irgendeiner so einer Grundfunktionalität sozusagen irgendwie ein bisschen was, dann trickelt das ja immer so runter. Also dann hast du auch noch Gewinne an ganz vielen anderen Fronten.
Ja.
Und also man sieht es auch immer, wenn bei Apple zum Beispiel jedes Jahr auf der WWDC gibt es dann so ein paar Tech-Sessions, wo sie dann auch irgendwie so Optimierungen in der Objective-C Runtime irgendwie ankündigen, wo es halt auch immer so heißt, okay, wir haben jetzt nochmal Message Send irgendwie um 20% beschleunigt und das macht halt ungefähr alles schneller.
Ja.
Ja, und also gerade zum Beispiel bei der Umstellung auf das 64-Bit iOS 7 für das iPhone 5S, da gab es dann halt auch so Aussagen wie, ja, okay, das braucht ja dann auch mehr Speicher, weil die Variablen prinzipiell größer werden, weil man ja jetzt nur noch Longs verwendet statt Integers und so. Es braucht auch ein bisschen mehr Performance. Gleichzeitig haben wir aber halt eben so lange, so krass mit der Runtime-Performance gegengesteuert, dass man es nicht merkt oder dass es vielleicht sogar trotzdem noch besser wird. Interessant.
Und ja.
was für mich vielleicht noch den Unterschied macht, wenn das eben dann so klappt mit der Hippie-VM, dass sie kompatibel mit ZenPHP ist, also mit dem Standard quasi, dann ist das ja ein Unterschied zu HHVM, wo man ja den Code in gewissen Fällen ein bisschen anpassen muss.
Mhm.
Und ich habe da dem letzten irgendwie einen Artikel von Marco Arment drüber gelesen, wo er halt auch geschrieben hat, so ja, er hat sein kleines, privates Kern-PHP-Framework jetzt dem letzten Mal irgendwie prinzipiell daran angepasst, dass es auf Hip-Hop läuft. Und das war anscheinend nicht so viel Arbeit und ist auch nicht schlimm, weil du jetzt in Zukunft halt dann auch immer den kompatiblen Code schreibst. Aber man muss es halt einmal machen. Und nicht jeder PHP-Entwickler kann das ja dann gleich.
Mhm.
Und wenn das halt Zend-PHP-kompatibel ist, ist das natürlich auch noch Win.
Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, was total irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr das letzte Woche angesprochen, habt ihr über Hack geredet?
Über Hack?
Hack.
Das wäre mir
noch. Hack, das ist auch vor kurzem, in den letzten paar Wochen, eine Programmiersprache, die von Facebook mal wieder, weil wir heute nicht genug über Facebook geredet haben.
Oh, Gott sei Dank.
Das ist eine Programmiersprache, die von Facebook entwickelt wurde, die auf der Hip-Hop-VM laufen soll. Und quasi so ein bisschen PHP mit statischem Typing und sonstigen, also optionalem statischem Typing und noch irgendwie sonstigen Features sein soll. Ja.
Absurd. Ich fall gerade vom Stuhl, weil wenn man einfach nur nach Hack und Facebook googelt, man findet halt einfach einen Artikel von Golem irgendwie auf Platz 4 oder so.
Golem.
Facebook Hacker, hack Facebook and hack Facebook Accounts online. We'll show you how to hack a Facebook Account. Get FB Hack, oh, hack Facebook Account with Facebook Hacker.
Und ja, das ist ein total guter Name, Programm. Ja, oder ein guter Name, damit man es nicht findet.
Klar, je nachdem, was du halt erreichen willst.
Genau. Facebook will nämlich nicht, dass jemand das findet.
Nee. Ich verlinke das jetzt auch. Ich verlinke das jetzt einfach als Facebook-Hack, weil dann wollen alle Leute auf unsere Seite, weil sie dann denken, da lernt man
Facebook. Hack Facebook, genau. How do I hack Facebook?
Aber yeah, ordentlich SEM betreiben.
Wenn wir die ersten Kommentare haben, how to hack my neighbor Facebook, dann wirst du erschossen.
Mhm. So ist. Ja. Ja.
Als Urheber.
Ja, also letzten Endes ist es so ein System, was quasi als Standardsprache PHP nimmt und da noch optionale Type-Annotations reinmacht, die man... Die
in dann Kommentaren hoffentlich.
Nein.
Oh, schade. Ich habe gedacht, werden wieder Kommentare missbraucht, um irgendwelche Type-Annotations.
Ja, also im Endeffekt bringt das Type-Annotations, damit die VM besser optimieren kann, Generics und noch ein paar andere Geschichten, ordentliche Collections im Vergleich zu PHP, weil PHP hat fucking... Sie nennt es Array, aber es ist halt kein Array. Das ist eine fucking Hashmap.
Sie nennen das dann Associative Array.
Ja, nee, das ist ja ein normales Array, ist ja auch nur ein Associative Array, wo halt dann die Keys Zahlen sind.
Ja.
Also, ja, und du hast halt, es ist im Endeffekt so ein bisschen PHP aufgebohrt. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also es ist mir gerade eingefallen, als du Marco Ahmed gesagt hast, weil ich habe vor kurzem Artikel drüber gelesen, wo halt dann irgendwie auch erzählt wurde, dass man dann so, dass es nicht so die gute Idee ist, auf diese Programmiersprache tatsächlich irgendwie zu setzen, weil Facebook halt keine...
Weil Facebook einfach.
Ja, weil Facebook. Weil Facebook. Facebook hat einfach keinen Grund, zu supporten oder da keine riesigen Breaking Changes reinzumachen oder überhaupt auf Bug Reports oder sonst was einzugehen, weil das ist eine Sprache, die zum absoluten Großteil gebaut haben, um sie intern zu verwenden und irgendwie im Gegensatz zu Microsoft und Apple und sonstigen Ökosystemen, die an den Ökosysteme dranhängen, interessiert es halt Facebook nicht, ob sie eine Developer-Community haben,
halt,
die Hack benutzt oder nicht.
Ja, aber das ist halt so eine Henne-Ei-Frage, weil wenn genug Leute dann Hack verwenden, also wenn genug andere außer Facebook Hack verwenden, dann wird sich eine Community entsprechend drum auftun. Gehackt wird ja eh schon.
Gehackt,
ja.
Alle lieben
Hacker. Es wird dauernd gehackt werden.
Alle werden.
Und dann wird halt hacken. Facebook nicht mehr der eigentliche Eigentümer von dem sein und dann wird das auch wieder.
Ja, aber dann haben sie ja trotzdem die Hand drauf.
Muss ja
was,
nicht
was
sein.
Was machen sie? Nehmen sie die Sprache wieder weg? Oder?
Also das ist halt die Frage, haben sie das open sourced oder wie haben sie das gemacht? Weil sobald sie es open sourced haben, kann ja theoretisch jeder dann sein eigenes.
Ja, dann haben sie wahrscheinlich
davon.
Ja, nee, das Ding ist, dann haben sie wahrscheinlich das Trademark drauf. Das heißt, du könntest klar die Sprache forken und dann sagen, ja, nee, ich mache jetzt hier New Hack, New Hack Mac.
Hexor.
Genau, ich nenne es nicht mehr Hack, ich nenne es Hexor.
Genau.
Oder
ja.
Hexor.
Ja,
klar kann man schon machen, aber im Endeffekt ist halt die Hauptentwicklerzeit, die da irgendwie reinfließt, die kommt halt von Facebook und dementsprechend können die halt auch bestimmen, was mit der Sprache passiert. Weil wenn Facebook irgendwelche Features braucht, die eigentlich nur Facebook interessieren und sonst keinen, dann kommen die Features trotzdem in die Sprache rein, obwohl sich die Community vielleicht dagegen stellt, weil Facebook kann es egal sein.
Ja, klar, aber ich meine, also das ist jetzt ich glaube, dann müssen wir da auch danach einen Punkt dran machen.
Ja.
Das ist einfach so, als wenn ich damals gesagt hätte, was der David Heinemeier Hansen da mit Ruby on Rails irgendwie macht, ist schön für ihn, wenn er Ruby on Rails benutzt, da hat er den Finger drauf. So, dann haben aber verdammt viele Leute haben halt Rails benutzt und dadurch wurde es Open Source und dadurch wurde es Community-basiert und ein super Projekt. So, wäre das immer so geblieben, dann wäre halt immer noch der DHH da so der große Chef, der den Daumen drauf hat und kein Mensch würde es benutzen aus dem Grund, weil ja der DHH da den Daumen drauf hat. Also,
ja.
Das kann sich ändern, aber ich hoffe, dass es nicht so ist, weil Facebook.
Weil Facebook.
Ja, ist tatsächlich auch so. Ich glaube, wenn irgend jetzt eine andere Firma eine neue Programmiersprache veröffentlicht hätte, dann wäre ich da jetzt nicht so kritisch wie bei Facebook, weil Facebook.
Sie sollten die Facebook-Language einfach Like nennen.
Like, ich schreibe meine Programme in Likes.
Like. Ein Like. Das ist so wie die mit Bier und Schnitzel.
Ja, das ist.
Du hast nur Likes. Eigentlich hast du nur.
Genau, du hast Likes und Non-Likes.
Du hast Like und Comment.
Genau. Null, eins.
Eigentlich nur Likes.
Like und Not-Like.
Ja, deswegen kannst du Likes so viele und Sachen. Pausen.
Nee, du kannst halt eins bis unendlich viele Likes haben und dann alles andere ist da reinkodiert dann. So, ja, mein Programm besteht aus 300 super Millionen Likes. Und das ist dann einfach dein Linux-Code. Also,
ja, Bitmask-Programming. Sehr schön.
Ja. Like.
Okay.
Ja.
Mega.
Total mega. Nee,
total mega, mega, wie du abgehst.
Mega, wie der Kim abgeht.
Kurz, ja, auch wieder ein Torrent-Freak-Artikel.
Ja, natürlich habe ich auch den Torrent-Freak-Artikel dazu rausgesucht.
Das geht ja nicht anders.
Wobei ich dummerweise erst bei Ars Technica gefunden habe.
Blöd.
Weil das, ja,
aber kann ja mal passieren.
A ist halt in meinem Feed-Reader weiter oben.
Ja. Ja.
Als T. Hm.
Als T, ja. Weil A, T, N, T.
Was?
Ja.
Nein.
Egal, also Mega will irgendwie an New Zealand Stock Exchange gehen, also offiziell sogenannt sozusagen börsennotiert werden, going public. Und das wäre nicht kim.com, wenn er das nicht irgendwie schräg machen würde, und zwar über einen sogenannten Reverse Takeover. Das funktioniert im Prinzip so: Man sucht sich eine andere Firma.
Moment.
Im Falle von Mega hieße die zum Beispiel mal TRS Investments, die schon public ist, also die schon an dem Stock Exchange gehandelt wird.
Ja.
Die kauft die eigene Firma, schüttet dann an die Eigentümer der bisherigen Firma so viele Aktien aus, dass diese wiederum die Ursprungsfirma, also TRS, bekommen, also besitzen.
Ja.
Und dann benennen sie TRS in Mega um.
Oh Gott. Das
Mega Privacy Company.
Ja.
Kim.com likes it reverse.
Like. Und warum?
Weil das halt die einfachste Art ist, anscheinend an die Börse zu gehen.
Kannst du nicht also das sagen,
ist,
dass
das ist von den ganzen Legal-Dingen halt am einfachsten. Ja, weil halt eine börsennotierte Firma viel einfacher eine Private Company einfach so kaufen kann, als jetzt zum Beispiel eine andere Public-Firma zu kaufen oder umgekehrt gar. Ja. Mhm. Oder eben, dass man halt irgendwie diesen ganzen Spaß macht mit Public werden und so. Ja, okay.
Macht total viel Sinn.
Genau. Interessant an der Sache finde ich auch den Preis, den die TRS-Aktien, die dann natürlich jetzt irgendwie laut Ars Technica nach bekannt werden der News, um 900% hochgeschossen sind. Ja. Die sind jetzt nämlich 0,01 neuseeländische Dollar per Share wert.
Das ist ja...
Von vorher 0,001. Awesome. Also sie sind jetzt einen neuseeländischen Dollar-Cent oder wie.
Aber haben sie das schon gemacht? Weil ich würde jetzt einfach eine andere Firma nehmen.
Ja, das ist ja eh der Klassiker bei solchen Dingern. Da schießt das einfach mal in die Höhe und
das
dann
macht
man es
nachher gar nicht. Die ganzen Leute haben so eine E-Mail
wollten wir gar nicht. Wir wollten nämlich die ganz andere Firma.
Oh, ja, genau. Das wäre so awesome, ja, wenn die Leute dann so Spam-Mails bekommen haben. So, ja, .com will diese TRS kaufen.
Das war doch bei Twitter so, dass da irgendwie eine Firma, die TWTR oder so
ja.
Mit dem alleged Public Go. Yeah.
Da gab es eine Firma, die als TWTR an der Börse notiert waren und alle haben gedacht, das ist jetzt Twitter und haben sich dann die Aktien davon gekauft.
Und like.
Und in Wirklichkeit war das eine Tochterfirma von Monsanto.
Oh. Ja.
Das würde ich eh zu gern machen, wenn ich so ein...
Oh mein Gott.
Wenn ich so eine Firma hätte, ich würde mir die ganze Zeit nur Firmen, also Subfirmen anlegen, deren Name sozusagen dann so ein ähnlich klingendes Börsenhandle bekommt.
Quasi wie dieses Domain.
Ja. Genau. Nur, dass du, wenn du eine Aktie kaufst, nicht drankommst, so wollten sie nicht eigentlich bei Google eingeben. So.
Nee. Nein, nicht.
Ja.
Ist das schön.
So, geht der .com also an die Börse. Also dort.
Megabörse.
Die Megabörse.
Die Megabörse. Alles
ist besser mit Mega.
Der Chat sagt gerade Mega-Bootstrapping.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, muss.
Machen wir weiter.
Ja, machst du weiter.
Achso, nee, das nee, habe ich ja. Das haben wir schon hier. Machen wir weiter.
Was? Okay. Ja, gut. Stimmt, es ist ja das ButterFS auf dem Desktop.
Wollte ich nur noch mal sagen.
Das ist keine News mehr.
Keine News mehr.
We called it.
Ja,
stimmt. Also Ingo eigentlich called it.
Ja, Ingo hat schon gemacht, ja.
So, dann gibt es jetzt irgendwie von Asus eine Chromebox, das im Wesentlichen aussieht wie dieser Nook von Intel, aber wesentlich schwächere Hardware
weniger
hat
Energie
und
hat, genau.
Schon komplett halt vorkonfiguriert ist. Also beim Nook kann man ja irgendwie die Platten und so und RAM, glaube ich, selber.
Genau.
Und bei der Chromebox ist das alles fix und das ist ein bisschen nicht so geiler. Aber
ein bisschen so nicht so geiler.
Ja, also es sieht noch immer relativ gut aus. Also ich würde mal sagen, so ein Raspberry Pi steckt das Ding locker weg.
Auf tausendmal.
In vielen Gründen. Deshalb interessiert es mich auch persönlich sehr. Aber es kommt halt erstmal, glaube ich, nur mit Chrome OS drauf. Ich weiß noch nicht, ob irgendjemand, also wahrscheinlich gibt es das noch nicht so zu kaufen. Deshalb hat noch keiner einfach irgendein Linux draufgepackt. Ja. Aber das Ding, wenn das hier Dings irgendwie hatte, Infrarot oder so, okay. Oder wenn es halt CEC könnte, dann wäre es extrem interessant, um bei mir persönlich den Raspberry Pi zu ersetzen.
Oh yeah.
Also in Sachen Infrarot, da habe ich auch so diesen
Flirk.
Flirk, glaube ich.
Flirr oder Flirk?
Flirk TV, genau, Flirk.tv. Habe ich ja vom Mark abgekauft und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Also da kannst du halt einfach diesen Nupsi an deinen Rechner anstecken und da mit irgendeiner Software das Ding konfigurieren und dann einfach sagen, ja, okay, du drückst jetzt auf deiner Fernbedienung Taste X und dann soll er irgendwie Key-Command irgendwas auf der Tastatur, also von der Tastatur emulieren und dann steckst du den Nupsi einfach da per USB rein und dann hast du auch dein Infrarot dran.
Aber das heißt natürlich, dann müsste ich irgendwie das so machen, dass ich da Infrarot-Kommandos auslöse, die meinem Fernseher nicht verstören. Also ja, müsste ich eine andere Fernbedienung.
Ja, aber ganz viele Fernseher haben ja dann Modus, wo du umschalten kannst zwischen TV, DVD und sonst was. Du kannst meistens. Ja, und
also meine hat es zum Beispiel nicht.
Okay. Also bei unserem daheim haben wir es einfach so gemacht, dass, was übrigens auch Marks alter Fernseher ist, deswegen hat das schon gut funktioniert. da haben wir es einfach so gemacht, dass wir irgendwie auf den DVD-Kanal von dieser Fernbedienung dann die Commands für den XBMC gelegt haben und das tut eigentlich ganz gut.
Also ich kann an meiner Fernbedienung zum Beispiel das nicht umschalten. Und ich fand es halt bisher, wie schon irgendwie hier mehrfach erwähnt, eben total neat, dass das über den Raspberry Pi einfach so geht, weil ich wechsle halt einfach nur den HDMI-Input sozusagen durch. Und danach kann ich das Ding komplett steuern. Und wenn diese Chromebox das so kann, da lese ich hier gerade noch nichts von. Und das für $180, dann, und da gibt es dann bestimmt ganz schnell irgendwie ein OpenELEC oder überhaupt so eine XBMC.
Wahrscheinlich schon, ja.
Dafür. Und dann ist das doch was.
Also ich bin übrigens immer noch ziemlich zufrieden mit OpenELEC. Also dieser Raspberry Pi, der ist jetzt bei uns, glaube ich, schon irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger. Wahrscheinlich schon ein Dreivierteljahr oder so im Einsatz und da tut immer noch.
So ist ich bin nicht so zufrieden, weil es hat mir jetzt schon irgendwie 3-4 SD-Karten zerfressen. Also weil ich halt.
Darfst du nicht übertakten.
Ja, genau. Ja, aber
der ist halt so, die SD-Karte nicht geworden?
Ja, ich habe halt.
Das Filesystem auf der SD-Karte.
Ja, genau.
Weil es overclocked ist?
Ja.
Ja, der kommt dann durcheinander.
Was? Das ist irgendwie, wenn du, das läuft dann zu schnell.
Der
schreibt dann zu schnell auf die Karte.
Lese- und Schreibhardware.
Irgendwas geht da kaputt.
Das hört sich nicht nach dem Plan an.
Ja, ich hatte tatsächlich auch den Fall, dass ich den Raspberry Pi overclockt hatte und dann ist mir ja innerhalb von ein paar Wochen die SD-Karte korrupt gewesen und ich musste dann halt dann nochmal neu installieren.
Genau.
Das ist tatsächlich ein bekanntes Problem.
Oh Mann, das ist so
awesome. Das ist so bekannt, dass es bei iLinux und ich weiß nicht, was so überall steht, wenn man den Raspberry Pi übertaktet, keine Class 10 oder Class 12, glaube ich, SD-Karten nehmen, weil die fast alle dann kaputt gehen und man, also das Filesystem drauf kaputt geht.
Oder wenn man irgendwie übertaktet, dann muss man irgendwie auch overvolten, dass er dann mehr Strom bekommt, irgendwie so. Aber ich hatte dann keinen Bock, das alles auszuprobieren und darauf zu warten, dass die SD-Karte wieder kaputt geht.
Ich habe jetzt halt irgendwie eine Class 4 SD-Karte drin, aber dann bringt halt auch das Übertakten nicht so viel, weil die ist so lahm.
Ich habe einfach nicht mehr übertaktet. Zum Video gucken noch schnell genug.
Ja.
Ja, es macht halt die GPU nicht mehr CPU. Das ist dann egal.
Ja. Ich musste halt bei mir, ich habe von PowerLAN auf normales LAN wechseln müssen, weil das PowerLAN nicht stabil genug war. Mhm. Im Endeffekt nachher.
Ich sag nur overclock your breakfast einfach.
Ja.
Das hier mal mit rein.
Aber wenn diese Chromebox-Ding, das hat halt auch wiederum N-WLAN. Also das ist eine Sache, die ich beim Raspberry Pi total bescheuert finde. Man kann da über USB dann so einen N-WLAN-Stick dranstecken, aber der funktioniert halt einfach überhaupt nicht.
Jupp.
Also der kann genau. Halt einfach nix, weil das Ding irgendwie nicht genug Power drauf kriegt und ach, Cancer. Also wenn man da nicht LAN dran steckt und da kann er ja auch nur 100 Mbit, dann ist irgendwie Ende.
Ja. Also das ist echt so ein Teil mit mal zeitgemäßer Hardware und Gigabit Ethernet zumindest. Mhm. Das wäre schon mal super. Das finde ich total gut.
Wieso brauchst du die Gigabit für dein was?
Einfach aus Prinzip.
Also, weil Gigabit eine coole Sache ist.
Weil Gigabit generell eine coole Sache ist.
Also ich verstehe gar nicht, warum Sachen überhaupt noch 100 Mbit haben.
Weil die Hardware billiger ist wahrscheinlich.
Wie retardiert ist das? Nee, beim Raspberry Pi ist es so, weil der einfach das Ding am USB hat.
Ja,
und dann ist es,
das auch.
Macht Sinn.
Ja, dann kriegst du das Gigabit eh nicht durch.
Ja, und dann ist auch billig. Mhm. Weil Gigabit Ethernet USB-Stecki sind echt fucking teuer. Also für USB 3 natürlich, weil für USB 2 es dann eh nicht passen würde. Von der Energie her. Naja.
Ja. Oh, interessant an der Sache ist auch, die Chromebox unterstützt Bluetooth 4.0. Und oh, bei Bluetooth 4.0 ist ja Low Energy mit drin. Yay!
Das ist ziemlich cool. Das wäre interessant, da könnte ich theoretisch mit der richtigen Software, könnte ich dann sowas wie mein Fitbit oder sowas über die Chromebox sinken.
Ja, oder auch so Dinge wie, wir planen, also ich persönlich überlege gerade an der Lösung rum, dass ich nur über die ganzen Bluetooth Low Energy Devices in meinem Haus sozusagen schon tracke, wo ich mich im Raum befinde oder wo in der Wohnung ich mich befinde.
Das wird eh nichts.
Natürlich wird es nichts.
Da gab es schon
Thesen. Ich setze mir so eine Oculus Thesen. Rift drauf.
Und dann ist egal, wo du bist, weil du bist immer auf dem Klo.
Immer Zeitung. Immer das Facebook offen. Ja, und dann wäre da ja irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, eben darüber zu erkennen, dass ich vor dem Fernseher sitze, wenn ich das Ding an den Fernseher anschließe.
Mhm.
Mach's einfach. Schreib eine These drüber. Das reicht für immer.
Ja, oder ich schreibe einfach keine These und werde einfach nur reich.
Achso, ja, das könntest du auch machen.
Ich glaube, mit der These wirst du nicht reich. Die Leute, die es dann bauen und kommerzialisieren, die werden reich.
Fuck, dann solltest du erst reich werden und dann eine These drüber schreiben und dann cool werden.
How I got rich.
How I got rich.
Ja, genau.
Ja. Yeah. Auf jeden Fall, nettes Gerät. Ich werde mal gucken, ob ich an eins rankomme.
Was noch, kurze Anmerkung, Chromecast, also quasi dieses HDMI-Streaming-Zeug, gibt es jetzt auch endlich in Deutschland zu kaufen. Bei Amazon einfach.
Genau.
Bam.
Hat der Felix extra für euch rausgesucht.
Ja, extra für euch affiliated. Und das mache ich nur, damit ich den Affiliate vor Flydie bekomme.
Bam. Ja.
So, weiter.
Schön.
Keine Themen.
Keine Themen.
Genug Dinge.
Aber was zu lesen.
Lesefu. Ich weiß nicht, das geht jetzt ein bisschen wieder in Manpages oder auch Picks rein. Und zwar geht es um Systemd. Systemd ist ja quasi der neue heiße Scheiß und bei mir lädt es gerade nicht. Oder vielleicht ist es auch wieder kaputt. Systemd hat ein paar echt coole Features. Nämlich unter anderem hat es das Feature Services mit Watchdogs zu belegen. Das heißt, okay, was soll denn passieren, wenn Prozesse nicht hochfahren? Oder was soll passieren, wenn sie, keine Ahnung, in 10 Minuten irgendwie 10-mal kaputt gehen oder sowas. Und dort gibt es bei Systemd gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, solche Watchdogs auf Services zu legen. Und die beschreiben dann, was passieren soll, wenn zu bestimmten Sachen die Prozesse abschmieren oder irgendwas irgendwie sich nicht mehr richtig verhalten. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe das jetzt benutzt zum Beispiel für wenn man irgendwie so Dinge baut, die auf jeden Fall immer Internet brauchen. Und wenn sie kein Internet mehr haben sollten, dann sollen sie gefälligst neu starten. Weil sie sind dann quasi kaputt und dann sollen sie einfach das Richtige machen, nämlich neu starten, dann sind sie hoffentlich wieder ganz. Und dafür kann man das relativ cool benutzen, beziehungsweise dafür benutze ich das gerade. Coole Sache. Und das ist halt vor die fette Manpage, Lese-Dingsies. Alles.
Ich hab mal wieder einen Roman, den ich gerade angefangen habe zu lesen und der mir von Leuten mit meiner Meinung nach gutem Geschmack empfohlen wurde, nämlich Neuromancer von William Gibson. Das ist so, ich würde jetzt mal sagen, so der Ursprung vom Cyberpunk-Genre und Science Fiction und ist so, ich habe jetzt mal ein paar Seiten durchgelesen, war bis jetzt ganz nett. Kann ich weiterempfehlen.
Ich fand es ein bisschen schwierig zu lesen.
Ja, es ist halt, also sagen wir mal so, man sollte mit William Gibson seinem Schreibstil klarkommen, weil der dann doch gerne mal längere Sätze schreibt und wenn man dann kein englischer Muttersprachler ist, braucht man ein bisschen länger, um das Buch zu lesen, auch wenn es nicht besonders dick ist. Jo. Ja. Was habe ich noch? How does homeopathy work? Kann man mal draufklicken, da steht drauf, wie Homöopathie funktioniert.
Genau, also Webseite voll mit Tipps und
voll mit Tipps und Tricks.
Ich habe gehört, total. Man kann es relativ schnell durchlesen,
ja, wenn man ein paar
Details überspringt.
Ja, genau. Also
genau, was hier wer war das? Schmidtloch gemeint hat, das Humble E-Book Bundle gibt es gerade noch.
Kann ich
hier
genau, das kann man auch noch, könnte man auch noch picken.
Sind bestimmt voll die guten Lesedinge dabei. Ich habe es mir auch nicht angeschaut.
Bundle.
Und jetzt der nächste. Hier ist auch wieder so ein Dings, nicht wirklich zu lesen, sondern zum Anschauen. Und zwar What Happens When You Zap Instant Film? Und das ist quasi so eine Bilderserie von Bildern, die, oder beziehungsweise von Fotos, die mit Elektroschock gesappt wurden und dann kommen coole Effekte.
Zap Brannigan.
Und dazu dann irgendwie so ein Video-Dokumentation, wie sie es gemacht haben und bla bla. Sehr schön. Nächstes.
Mir wurde die Tage mal wieder auf Medium ein Artikel zugespielt, Why Your Previous Developer Was Terrible. Und, And Why Your Current One Seems So Amazing ist der Subtitle. Ich glaube, der gehört irgendwie auch dazu. Und das beschreibt sehr interessant die Situation, die wir häufig erleben gerade. Also meine Firma ist sehr häufig damit beschäftigt, Apps, die andere Firmen gebaut haben und die sie eher nicht so gut gebaut haben, jetzt nochmal neu zu bauen oder halt in Zukunft dann den Kunden vielleicht zu betreuen. Und da kriegen wir recht häufig das mit. So, die haben da irgendwie so schlechtes Zeug hingebaut und auch manchmal eben, dass wir in die Rolle kommen mit, ja, wir übernehmen das dann und schauen uns den Code an und müssen dann erstmal irgendwie eine Woche lang am Telefon kotzen. Dem Kunden nur den Kopf schütteln, so verbal. So, wie konntet ihr
den Kopf schütteln?
Wie konntet ihr denen das auch nur freigeben und so weiter? Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass es auch für uns schon mal den Fall gab, dass sozusagen wir mal was für einen Kunden gebaut haben und dann ist er danach vielleicht irgendwie zu jemand anderem gegangen oder hat das jemand anderem gezeigt und dann haben die gesagt, oh Gott, wie konnte die Firma nur? Und deshalb finde ich das ziemlich interessant mal zu lesen, weil ja, jeder, der so in dem Business aktiv ist, auch wenn er nur einzelner Entwickler ist, ist glaube ich recht schnell da in diesem Ding irgendwo gefangen. Und dann muss man halt auch immer gucken, okay, wenn man selber in der Rolle ist, jetzt zum Beispiel the new guy zu sein, wie viel bringt es auch überhaupt, wenn man jetzt die Alten da wegblamet?
Mhm.
Und wie viel ist realistisch, dass man überhaupt besser macht? Also nur weil ich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel irgendwie eine neue, hippe Datenbank verwende, hat die alte halt trotzdem immer noch funktioniert oder so. Also, und man weiß ja nie aus genau welchen Gründen und Entscheidungen heraus diese oder jene Sachen gemacht wurden.
Ja, klar, also ich würde auch mal sagen, ich würde nicht davon ausgehen, dass alle Entwickler dieser Welt, außer jetzt wir oder unsere Peer Group, irgendwie total doof und inkompetent und sonst was wären. Und ich glaube, es gibt halt immer auch wahrscheinlich verständliche Gründe, wenn man sie mal irgendwie erörtert, warum denn der Code jetzt irgendwie schlecht ist oder warum das Produkt nicht so funktioniert, wie es soll. Da sind wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Dinge schiefgelaufen, außer jetzt der Code selber, sondern da hat vielleicht auch die Kommunikation mit dem Kunden nicht gestimmt und plötzlich mussten da Features rangeflanscht werden, die niemals irgendwie geplant waren oder sowas. Das kann halt auch gut sein.
Ja, also so ein klassisches Ding, was bei uns zum Beispiel manchmal eben nicht gemacht wird, sind dann eben bei ganz kleinen Projekten Unit-Tests, weil das halt bei einem kleinen Projekt extrem das Budget in der Regel ausreizt. Und so, und dann, wenn ich aber gleichzeitig komme ich an andere größere Projekte ran und moniere dann in der Regel als erstes mal, dass es da irgendwie keine Testbase gibt.
Mhm. Und dann die haben halt auch mal klein angefangen.
Genau, muss ich mir halt selber an die Nase fassen vielleicht und sagen, okay, gut, genau, die haben auch mal klein angefangen. Und dann wurde es unübersichtlich und ich meine, genauso wie mir meine Kunden in der Regel Tests nicht bezahlen, war es da wahrscheinlich nicht groß anders und der Kunde erzählt mir jetzt natürlich so, dass er natürlich voll toll wäre und aber er damals vielleicht gesagt hat, so, oh Gott, das muss nur ganz schnell gehen, ja, und für Tests haben wir keine Zeit.
In Wirklichkeit hat er gelogen.
Ja, aber wobei ich tatsächlich, tatsächlich sagen muss, dieses Argument, der Kunde zahlt es nicht, zieht halt auch nur zum gewissen Teil, weil im Endeffekt ist das für mich eigentlich ein Ding, was zu einer normalen Programmierung dazugehört. Und bevor ich irgendwie mal einen halben Tag rumdebug und irgendwie einen Fehler suche, den ich nicht mehr finde, weil der Code schlecht strukturiert ist und irgendwie keine Tests hat und ich das irgendwie
stimmt,
die einzelnen
Units völlig,
nicht verifizieren kann. Also ich denke mir halt so, selbst wenn es irgendwie nur so ein Popel-Ding ist, lohnt sich's meistens eigentlich schon testgetrieben anzufangen, weil man letzten Endes
immer... Wir hatten ja eine Sendung drüber.
Ja, wir hatten
da eine Sendung drüber. Wir hatten eine Sendung drüber und das ist auch völlig richtig, was Fleidi da sagt. Nur
manchmal geht's
passiert halt manchmal und dann, genau, und dann muss man genau so überhaupt da rangehen und sagen, okay, gut, hätte ich vielleicht in der Situation nicht groß anders gemacht. Spiegelt auch wiederum viele, viele Sachen aus dem Artikel Empathy von NS Hipster, den ich letzte Woche als Lesewu hatte, den Pleidi diese Woche auch nochmal vorschlagen wollte, wieder. Deshalb kann man auch beide zusammenlesen.
Einfach mal sie versuchen, andere Menschen reinzuversetzen, das hilft tatsächlich.
Kann helfen, ja.
Kann helfen, genau.
Ja. Also ich würde mal einfach sagen, es hilft. Vielleicht auch nicht. Aber in den meisten Fällen schon. So. Das war's, oder?
Das war zu lesen, ja.
Ja. Das Humble E-Book Bundle hatten wir schon. Gehen wir zu Mimimi.
Matt. Ja, fangt ihr mal kurz an.
Also ich habe eigentlich nur ein kleines Mimimi und zwar habe ich vor kurzem ja schon erzählt, ich habe eine PlayStation 3 gekauft und da die habe ich gebraucht, bei eBay gekauft und da war so ein Third-Party-Controller dabei. Ich habe mir dann tatsächlich noch einen originalen von Sony nachgekauft, weil wir ja zwei brauchen. Und jetzt ist so, es gibt so den lustigen Fall, dass wir versucht haben, Little Big Planet zu spielen, was ja dieses Feature hat, dass man im Spiel den Kopf der Spielfigur oder wahlweise die Hüfte der Spielfigur mit dem Bewegungssensor, mit diesem Six-Axis-Controller, der in dem Controller eingebaut ist, steuern kann. Soweit
aber so das gut. Ist nur ein Spielgimmick. Ich hab Little Big Planet nie.
Ja, es ist ein Spielgimmick. Es hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Steuerung des Spieles zu tun. Du kannst halt irgendwie, wenn du da Multiplayer machst oder irgendwie im Koop-Mode durchzockst oder sowas, da kannst du halt irgendwie deine Figur nochmal durch Hand- und Kopfbewegungen und sonst was steuern. Dann ist es irgendwie lustig. Sorgt natürlich für das Problem, dass wenn man, wie ich jetzt, so einen Third-Party-Controller hat, bei dem irgendwie diese Six-Axis-Control total kaputt kalibriert ist, dann hat man eine Spielfigur in diesem Spiel, die in unserem Fall immer nach schräg rechts, links oben guckt und irgendwie eine Kopfhaltung wie Stephen Hawking hat.
Ist halt DRM, ja, oder Produktschutz.
Genau,
ja,
Produktschutz. Ist Produktschutz, ja. Ja, und das Problem ist halt, die Figur spielt sich an sich wie mit einem Original Sony Controller.
Aber guck halt wie Stephen Hawking und das irritiert
und
dich. Willst du hier jetzt neues Drama aufmachen, dass du damit nicht spielen kannst, nur weil er wie Stephen Hawking aussieht? Oder
und nein, weil er immer in eine andere Richtung guckt.
Das ist ja diskriminierend auf höchstem
Level.
Finde
ich nicht in Ordnung von dir, echt.
Mann, Fleidi. Ich habe eine ganz andere Frage dazu. Wie ist das in einem Spiel, wo dann der Six-Axis-Controller mal gebraucht wird? Also sagen wir, du spielst irgendwie einen Shooter oder so damit. Springt dann dein Fadenkreuz die ganze Zeit in der Gegend rum?
Vermutlich
oder?
Ja.
Okay, also habt ihr noch nicht probiert?
Also Six-Axis gibt es gar nicht so viele Spiele, die das quasi.
Ja, es
so
ist tatsächlich echt ein Feature, was sehr, sehr selten genutzt wird.
Ich wüsste jetzt auch gar kein Spiel, außer Little Big Planet, wo du dann zur Seite guckst, wo das benutzt wird.
Also
Six-Axis ist doch dieser Analog-Toggle-Sticks. Die in der Mitte bei der PlayStation.
Das sind die Lagesensoren. Du kannst quasi
Gyro.
Ich weiß nicht, ob es ein Gyro ist. Also du,
Lagesensor.
Du hast einen Lagesensor und du kannst den Controller zur Seite neigen oder nach vorne oder nach hinten und damit kannst du dann während dem Spiel quasi den Kopf der Spielfigur bewegen.
Vielleicht sitzt du mit dem Controller auch immer so da wie Stephen Hawking.
Ja, oder der ist falsch, so oder der ist einfach falsch rum eingebaut worden.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann natürlich auch sein.
Genau. Alles
könnte
sein. Wie soll ich den reinbauen?
Klack.
Passt.
Es verrutscht innen drin.
Ja. Also man kann natürlich auch, man kann irgendwie, wenn man den linken Analogstick drückt, dann ist es ja auch ein Tastendruck. Damit kann man dann quasi umschalten. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr den Kopf steuern, sondern die Hüfte. Und dann hat man halt eine schiefe Hüfte und er läuft immer die ganze Zeit komisch. Also es ist irgendwie, es macht...
Ja, aber Hüft-OPs werden heutzutage eh viel zu häufig gemacht.
Ja. Viel zu häufig, obwohl viel die gar nichts häufig. Haben.
Ja, nee.
Also kannst du den auch so tanzen lassen dadurch, dass du dauernd umschaltest.
das kann man mal ausprobieren.
Sieht dann aus wie aus der Augsburg Puppenkiste. Ja, hallo, Jim-Knopf.
Ja, so in der Art. Dann sind es auch noch so lustige Sackmännchen.
Sackmännchen.
Ja, sie sind auch so Sackstoff.
Was Sackstoff? Ja, ich frage lieber nicht weiter.
Einfach ja sagen.
Einfach ja. Was ich eigentlich auch bemängle, ist nicht, dass dieser Controller einen Schaden hat, sondern dass ich nirgends eine Möglichkeit gefunden habe, diese Six-Axis-Control abzuschalten. Also das Ding kann man einfach nicht abschalten und man kann im Spiel auch nicht deaktivieren. Man kann im Spiel auch nicht deaktivieren, dass man diesen Kopf nicht steuern will, weil es gibt vielleicht auch den Fall, dass man das gar nicht möchte, aber es geht scheinbar nicht. Und das finde ich ein bisschen doof. Aber ja, das ist ein Mimimi auf hohem Niveau.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr hohes Niveau.
Hm. Felix hat kein Mimimi.
Nö, alles cool.
Alles cool.
So wie immer halt.
Okay. Ich wurde vorher im Prinzip genötigt, das jetzt mal als Mimimi rauszukehren, weil sonst hätte ich eigentlich keins. Ich bin in meiner Freizeit gerne mal Battlefield unterwegs. Das hat irgendwie vor 2-3 Jahren angefangen. Und vor einem halben Jahr kam Battlefield 4 raus und das ist halt einfach das Bug-Game schlechthin. Und das ist so schade, weil es hätte halt das Potenzial zu einem ziemlich coolen Multiplayer-Shooter und das wird immer schlechter. Ich hatte das hier schon mal und es hat sich noch verschlechtert. Also jede 1-2 Monate kommt irgendwie ein neuer DLC von Battlefield 4 raus. Jetzt gerade ist es irgendwie Naval Strike, wo man irgendwie
Schiffe.
Mit Hovercrafts und so. Schiffen und ja, es gibt jetzt auch wieder Titan Mode, also das heißt jetzt Carrier Assault. Also das ist vom Prinzip her auch ein ziemlich cooler Modus. Also wer das noch kennt aus 2142.
Mit den fetten Raumschiffen, die da oben
sind. Genau, das war der Titan Mode und jetzt bei Carrier Assault ist das halt so, man hat halt, jedes Team hat einen Flugzeugträger. Und dann gibt es halt so Flaggen und wenn man die Flaggen hält, dann werden von den Flaggen aus immer Raketen, also es sind Raketenbasen eigentlich, werden Raketen auf die Flugzeugträger abgeschossen. Und dann irgendwann sind die Flugzeugträger kaputt und dann kann man die entern, also der gegnerische, den entert man dann und dann muss man da innen drin so MCOMs zerstören. Und das ist halt im Prinzip so eine Mischung aus Conquest, der klassische Battlefield-Spielmodus, und Rush, der andere klassische Battlefield-Spielmodus. Und Conquest ist so, du musst halt einfach mehrere Flaggen auf der Map halten und wenn du die Mehrheit der Flaggen hältst, dann gewinnst du langsam.
Also quasi Capture the Flag.
Ja, bei Capture the Flag musst du die Flagge ja immer zurückbringen und dann ist in der Regel 1 und eine Runde ist gewonnen. Nee, bei
Conquest. Ah, okay. Du musst dann das Gebiet halten und dich weiter vorkämpfen und dann die Flaggen weiter.
Genau, also Conquest funktioniert so, du hast eine gewisse Summe an Starttickets, jedes Team bekommt, sagen wir, irgendwie 1000 Tickets. Und jeder Spawn kostet ein Ticket, also wenn du spawnst, ziehst du deinem Team ein Ticket ab. Also auch jeder Kill kostet, also wenn du einen Gegner tötest, ist das halt auch gut. Und wenn du dann die Mehrheit der Flaggen hältst, dann tickt halt von dem der Team, das nicht die Mehrheit der Flaggen hat, die Ticket Rate langsam runter. Und das ist Conquest. Und Rush ist so, dass du immer 2 sogenannte Objectives zerstören musst. Also das sind in Battlefield in der Regel so Funkstationen, so kleine, wo du irgendwie halt C4 dran pappen musst und dann explodieren lassen musst. Und immer wenn du die 2 freigespielt hast, also zerstört hast, dann geht's weiter. Also es gibt halt verschiedene Abschnitte im Level. Und da haben die Verteidiger haben unendlich viele Tickets und die Angreifer haben halt immer nur eine gewisse Anzahl Tickets, die resettet werden, wenn sie einen Abschnitt freigespielt haben. So, und das in dem Carrier-Assault-Modus zu verknüpfen, ist halt an sich eine geile Idee, aber es funktioniert halt einfach nicht, weil 64 Mann auf einem Server, die machen einfach nur Scheiß. Also Conquest und Rush sind eigentlich so simple Spielmodi, wenn man es einigermaßen mal raus hat, und die meisten, die das spielen, die haben einfach so keine Ahnung. Also auf Public-Servern zu spielen, macht mittlerweile echt keinen Spaß mehr. Nicht zuletzt auch deswegen, weil halt Battlefield 4 maximal vom Grenade-Spam irgendwie heimgesucht wird. Also mittlerweile steht halt einfach, bei manchen Maps stehen alle nur noch auf der einen Seite und auf der anderen Seite und werfen sich Granaten um die Ohren. Und die ganze Zeit rüttelt der Screen und man hat einfach nur Screenshake und wird die ganze Zeit von irgendwo getötet und weiß nicht warum. Ich habe in der Pre-Show vorher schon gesagt, der Netcode ist grottig. Also man wird immer wieder von Gegnern erschossen, obwohl man in Deckung ist, oder man erschießt Gegner aus Versehen nicht, weil sie angeblich die Bounding Boxes schon etwas weiter sind und so. Und das halt seit einem halben Jahr. Und das wird nicht verbessert. Sie bringen immer wieder neue Blogposts raus, aber sie verbessern es nicht wirklich. Bringen immer neue DLCs raus mit ein paar neuen Maps, neuen Spielmodi und vor allem immer vielen neuen Bugs, die auch Leute bekommen, die nicht die neuen Spielmodi oder neuen Maps wollen oder bekommen oder spielen.
Praktisch. Du kriegst quasi was für dein
Geld. Du kriegst was für dein Geld. Du kriegst ordentlich Stress für dein Geld. Ja, also praktisch. Also manchmal frage ich mich echt, warum ich mir das noch antue, aber es ist halt hin und wieder dann schon ziemlich cool zu spielen. Also das technische Potenzial, das bei Battlefield dahinter steht, ist halt gigantisch. Und dass man mit Fahrzeugen und Infanterie und Schwimmen und Fliegen und ich weiß nicht was alles kann, ist schon netter Spaß, aber halt schlecht publiziert.
Ja, damals, ja. Battlefield 1942.
Es ist halt EA mittlerweile. Meine ja, Zeit. Also es war immer EA, aber DICE ist halt jetzt ein offizielles EA-Studio seit ein paar Jahren.
Genau. Die schlimm. Früher Desert Combat den Mod für Battlefield 1942 gebaut. Wann ist die nicht so?
Was?
DICE?
Nein, DICE war die Firma, die Battlefield gemacht hat ursprünglich.
Was waren die Firma, die 1942, Desert Combat gemacht haben, die dann?
Ja, die sind dann irgendwann bei Battlefield 2 irgendwie integriert worden. Ja, worden, ich glaube, so war das.
Irgendwie ganz komisch, aber
ja.
Damals.
Damals, die gute
good
Zeit.
Times, ja. Good times.
Ja.
Als ich noch Battlefield 1942 mit Modem zocken konnte, wenn kein anderer auch mit Modem auf dem Server war.
Das kannst du bei BF4 echt gerne mal probieren.
Sind einfach zu viele.
Ja, also das, ja. Ich nötige die Leute, mit denen ich das spiele, mittlerweile auch immer auf 32-Mann-Server zu gehen, weil das ist halt einfach schon viel genug und dann wirkt sich der blöde Netcode nicht so krass drauf aus. Aber ja. Freizeitspaß, der Stress macht.
Hm. Oh. Och Mensch. Aber dafür hast du auch ein bisschen Spaß, wenn du spielst, oder? Ein bisschen.
Ja, so manchmal.
Tiny bit.
Ja, so tiny bit.
Manchmal fühlt man sich dann doch gut, wenn man dem Noob in den Kopf geschossen hat.
Genau.
Einfach den Noob wegpornen, indem er in den Kopf schießt.
Ja. Mal die ganzen Noob wegpornen mit Panzer.
Ja, es ist halt einfach schade, wenn es bei dem Spiel, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da super gut bin, aber es ist halt einfach schade, wenn man merkt, bei dem Spiel geht es in der Regel nicht um Skill, sondern um wer gerade halt sozusagen das Glück des Netcodes auf seiner Seite hat. Mhm. Und das ist ärgerlich.
Du guckst doch durch die Wand. Nein, ich gucke ja, zum auch. Spawn.
Genau.
Good times. Alles gut.
Da schließt sich auch gleich was an. Wir kommen jetzt nämlich zu den Picks. Zu Battlefield 3 Zeiten gab es eine sehr coole Serie, die heißt Battlefield Friends von Machinima. Also Happy Hour hat so eine kleine Comic-Clip-Serie immer produziert. Die ist einfach super awesome. Also das sind halt so vier Jungs, die Battlefield zusammenspielen. Der eine ist halt ein Noob und die anderen können irgendwie spielen und ist einfach immer lustig, weil es ist halt genau wie Battlefield ist. Also es ist sehr geile Realsatire irgendwie. Ja. Und das endete dann auch mit einer der letzten Episoden zu Battlefield 4, die ich gerade hier verlinkt habe. Und die haben witzigerweise auch so große Bekanntheit erreicht, dass sie dann von DICE, also gerade bei der Battlefield 4-Folge, irgendwie anscheinend so ein bisschen Tipps bekommen haben. Das mit dem Dinosaurier scheint irgendwie ein Thing zu sein bei Battlefield 4. Gibt es so ein paar Easter Eggs. Ja. Und sie sind zum Beispiel auch in der Kampagne von Battlefield 4, haben die ein paar Voice Captures bekommen. Also ein paar Soldaten, die halt irgendwo in der Kampagne am Straßenrand rumhocken und reden. Das sind halt die Battlefield Friends. Also ist schon ziemlich nice. Und es gibt auch ein sehr cooles Video, wie die Battlefield Friends zum ersten Mal zusammen die Battlefield 4 Beta spielen. Auf der Xbox noch. Das ist sehr lustig. Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich suche mal die Dinosaurier-Story raus.
Dinosaurier-Story.
Die Dinosaurier-Story von Battlefield 4?
Ja.
Okay, dann suche ich die mit dem Megalodon raus.
Okay, ich erzähle mal kurz was über den D&D-Modus.
Über die langweiligen Sachen, ja.
Mach Gott,
ich suche Dinosaurier.
Ja, also MechaStan hat ja irgendwann dieses Notification Center bekommen und das nervt dann immer, wenn man irgendwie Serien gucken will oder irgendwie gerade jetzt am Podcasten ist oder so, wenn dann irgendwelche iMessages oder E-Mails oder sonst irgendwas in der Notification Area reinpoppen. Und was viele nicht wissen, was ich letztens irgendwie durch Zufall entdeckt habe, ist, man kann da auch einen Do Not Disturb Modus anschalten und dann bekommt man diese ganzen nervigen Dinge nicht. Und das macht man einfach, indem man dieses Notification Center aufmacht und dann runterscrollt, weil im Normalfall sieht man das nicht, diesen Schalter. Und wenn man dann runterscrollt, dann sieht man den Do Not Disturb Modus und kann das Ding anmachen und dann ist man glücklich, weil man wird nicht mehr genervt.
Das ist witzig, weil das war halt damals, als sie bei, wann war das, Mountain Lion, wann kam das Notification Center?
Ich glaube Mountain Lion.
Ja, da haben sie das nämlich groß angekündigt, so, ja, es gibt hier auch einen D&D-Mode.
Ja, aber halt, hat man nie gefunden.
Genau, ja, und also das und bei Mavericks oder so haben sie es dann halt nicht mehr gesagt. Ja, und jetzt interessiert es halt heute auch keinen mehr und deshalb wissen es viele irgendwie nicht.
Ja. Aber ist gut zu wissen, deswegen, also ich habe das letztens auch irgendwelchen Kollegen gezeigt, die sich irgendwie da drüber aufgeregt haben, dass sie ständig irgendwie mit irgendwelchen Notifications zugeballert werden und seitdem ist Ruhe. Ist gut. Jo. Felix?
Habe ich auch noch was?
Oder suchst du noch da Dinosaurier?
Ich habe Vim.sexy. Nachdem wir S.sexy hatten, haben wir jetzt Vim.sexy. Und das ist so eine Satire-Seite, wollt ihr den allercoolsten neuen heißen Scheiß Editor, der irgendwie alles kann und super awesome ist?
Und arbeitest beim Dude Bro Startup.
Ja, genau, das ist einfach das geilste Startup, wir sind das neue heiße Scheiß Startup und wir haben diesen tollen Editor und er kann alles und ist dann halt einfach der Vim.
Und er hat 256 Farben.
Er kann alles, alle fucking Colors. Und du kannst dich unten eintragen zur Early Access Invite. Zum Vim. Kannst ihn quasi ausprobieren, bevor die anderen Hipsters ausprobieren.
Bevor die anderen den schon seit 30 Jahren nutzen.
Ja, richtig. Bevor die anderen den schon seit 30 Jahren nutzen. Ja. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sehr lustig gemacht. Code beautifully.
Beautiful code.
Sehr schön.
Du bist noch dran.
Habe ich noch was?
Ja. Yeah.
Ah, How to Moonwalk habe ich noch, genau. Das ist quasi ein GIF, die endlich mal beschreibt, wie man moonwalkt. Ich weiß nicht, wir hatten das bestimmt schon mal. Jedenfalls,
Also ich habe mich das noch nicht so richtig gefragt, aber jetzt
Vielleicht
sollte ich es tun, ja.
Jetzt, wo du quasi diesen GIF gesehen hast, weißt du auch, wie du es machst und du kannst es dann ausprobieren. Oh, und der Trick ist quasi, dass man den einen Fuß so schräg stellt, dass es so aussehen würde, als würde man den benutzen, aber in Wirklichkeit benutzt man den anderen.
Oh,
fucking shit. Haben wir das auch gelöst, dieses Problem. Tricksy, und dann kann man es endlich nachmachen, indem man hier diese GIF anschaut.
Ja. Ich druck das GIF einfach aus. Und dann halte ich das den Leuten ins Gesicht.
Jo.
So.
GIFs ausdrucken.
To play us out. Was der Leadname vorher noch gemeint hat, für den Fall, dass es uns irgendwie an Tumblern oder so lang mangelt. Things that look like Hitler. Das habe ich ihm angekündigt, dass ich das einfach mal ganz grandios hier jetzt auch picken werde. Riesen Dank. Das ist auch einfach, ja, ziemlich lustig. Ich habe diese Teekanne dabei noch nicht gefunden. Es gibt so eine Teekanne, die auch so ziemlich aussieht wie unser Freund mit dem Bart. Ja, das war der letzte Pick.
Ja.
Das letzte.
Ja, dann war es das für heute, oder? Machen wir mal eine kürzere Sendung.
Warte.
Ausnahmsweise.
Ich glaube, ich habe es gefunden.
Die Kettle, JCPenney. Oder was meinst du?
Ich habe das Dinosaurier Battlefield 3 Ding sie gefunden.
Genau, dann verlink's.
Ich verlinke das.
Wir sagen jetzt einfach schon mal Tschüss und passt auf euch auf und habt Spaß.
Am Gerät.
Und kommt gut nach Hause, wo auch immer ihr seid.
Oder seid gut zu Hause.
Genau, seid gut zu Hause.
Winke, winke.
Jo, ciao.
Ciao, ciao.